Vater, wir danken dir, dass du in unserer Mitte bist durch Jesus Christus und dem Heiligen Geist. Und wir leben aus dieser Quelle, die du uns in Jesus Christus erschlossen hast, Vater. Und durch den Heiligen Geist, ich danke dir, lobe und preise dich an diesem Nachmittag. Amen. Lass uns Platz nehmen. Heute geht es mir um Jesus. Jesus ist total anders. Er ist wunderbar. Halleluja. Er kann alles. Er heilt zerbrochene Herzen. Müde richtet er auf, Schwache stärkt er, Tote weckt er auf. Er ist total anders. Und über diesen Jesus möchte ich heute sprechen. Er ist etwas Besonderes. Du sagst ja, das weiß ich schon. Ich will noch, dass du noch Besonderes, also es ist gut, besser, am besten. So, ich will steigern die Herrlichkeit meines Herrn vom Wort Gottes her. Aber zuerst einmal, ich lade dich ganz herzlich ein für Freitag. Freitag, da werde ich der Frage nachgehen, was für einen Jesus beten wir an? Beten wir den historischen Jesus an? Beten wir irgendeinen religiösen Stifter, Religionsstifter an? Wen beten wir an? Einen Götzen oder beten wir den Auferstandenen, der lebt und alle Macht hat im Himmel, auf Erden und unter der Erde? Also dieses ganze Wochenende beschäftige ich mich mit Jesus. Am Samstag werde ich darüber sprechen, ich bin nicht perfekt, aber wertvoll. Ich bin nicht perfekt. Niemand ist perfekt, nobody is perfect, aber er ist vollkommen. Er ist uns gemacht zur Vollkommenheit, zur Heiligung, zur Gerechtigkeit. So, wenn wir die Bibel studieren und so, wir werden Jesus entdecken. Jesus ist etwas ganz, 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 ganz Besonderes. Und ich möchte einfach dieser Sache nachgehen, was Jesus war. Und er war etwas, was keiner war. Er war, was keiner war. Er machte, was niemand machte. Er ist nämlich von den Toten auferstanden. Das hat bisher noch keiner geschafft. Zu mir hat jemand gesagt, also Herr Matutis, wenn Sie eine neue Religion gründen wollen, dann lassen Sie sich kreuzigen. Am dritten Tag stehen Sie auf und dann haben Sie eine neue Religion. Und bisher hat es noch keiner fertiggebracht. Niemand. Nur Jesus Christus. Er ist, der von den Toten lebendig geworden ist. Und das war das große Zeugnis der Apostel. Die haben immer gesprochen von der Auferstehung Jesu Christi. Kreuzigen, ja, gekreuzigt sind viele Menschen worden damals, Tausende und Abertausende. Und Jesus war auch einer von den vielen, die gekreuzigt worden sind. Aber er ist der Einzige, der auferstanden ist. Das Besondere an Jesus. Niemand kann das geben, was Jesus einem Menschen gibt und gegeben hat und immer noch gibt nach Jahrtausenden. Was er macht, das kann keiner. Seine ganze Geschichte ist total anders. Die Geschichte Jesu, anders als irgendeines gewöhnlichen Menschen. Er wurde von den Propheten Jahrtausende angekündigt, schon bei Adam und Eva. Und er wird der Schlange den Kopf zertreten, der Nachkomme der Frau. So, er wurde von Engeln angekündigt, dann die Sterne, die Weisen, die kamen und sie haben seinen Stern gesehen. Also sag mir, welcher Mensch ist so auf diese Welt gekommen, auf diese Art, auf diese besondere, ungewöhnliche Art? Wir haben sein Zeichen gesehen. Wo ist der neugeborene König der Juden? So, er war die große Offenbarung Gottes durch die ganze Geschichte hindurch. Er ist kein geschaffenes Wesen und doch im Mutterleib zubereitet in einer Jungfrau, in dieser Jungfrau Maria. Und also ohne menschlichen Hinzutun, sondern nur einfach der Heilige Geist überschattete die Maria und sie wurde schwanger. Und das, was von ihr geboren ist, ist vom Heiligen Geist, hat der Engel dem Josef erklärt. Er ist der Schöpfer selbst und wird Geschöpf. Ein Geschöpf wird einer von uns. In Kolosser Kapitel 1, Vers 16 bis 17 lesen wir, denn in ihm ist alles geschaffen. Das Besondere an Jesus. In ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Wer fasse, der fasse. Also der Heilige Geist muss uns den Horizont aufmachen, unsere Augen öffnen für diese geistliche Realität. Alles, was geschaffen ist, Sichtbare und Unsichtbare, seien Throne oder Herrschaften oder Mächte und der Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen und er ist vor allem, der es besteht und alles besteht in ihm. Also der größte Lobpreis, den es überhaupt über Jesus gibt hier, dann der Apostel Paulus an den Kolosser schreibt. Er ist, der alles geschaffen hat. Er hat das Signal gegeben, er hat die Zustimmung gegeben. Hätte Jesus nicht Ja gesagt, wäre eigentlich die Schöpfung gar nicht entstanden, wie sie entstanden ist. So, wenn uns die Zeugen Jesu bekunden, dass er der Sohn Gottes ist, das ist mythologisch gemeint, es ist geistlich gemeint. Es ist also nicht nur, dass wir sagen ja, er ist ein Mensch geworden, ein Religionsstifter, ein guter Lehrer, ein Rabbiner oder ein Prediger. Nein, er ist wirklich der von dem Gott gesagt hat, das ist mein geliebter Sohn, den sollt ihr hören. Von wem hat er das gesagt? Von keinem Priester? Nicht einmal von Moses? Nicht einmal von irgendeinem Heiligen? In Hebräer Kapitel 1, Vers 5 und folgende Verse lesen wir, denn zu welchem Engel hat Gott jemals gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich gezeugt? Zu welchem Engel? Zu welchem Wesen? Natürlich, der Luzifer hätte es gerne gehabt, er wäre das, aber Gott hat nicht gesagt, du bist es. Zu welchem hat er gesagt? Zu welchem Engel hat er aber jemals gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde unter dem Schemel deiner Füße lege? Zu wem hat er das gesagt? Also, das Geschehen von Bethlehem bis Golgatha ist groß und einzigartig und das können wir nicht ignorieren, das können die Geschichtsschreiber nicht ignorieren. Wir schreiben 2013 nach Christus, nicht nach unserer Zeitrechnung. Nein, das machen die Kommunisten und Atheisten, aber nach Christus. Die ganze Zeit, Jesus hat die Geschichte verändert. Jesus ist der größte Mensch, der je in der Geschichte lebte. Er war der Sohn Gottes, er war ein Heiliger, er war der von Gott gesandt wurde. Er predigte anders als die Schriftgelehrten. Was ist das Besondere an Jesus? Und ich will herausstellen, weißt du, wenn du Jesus anschaust, siehst du Gott, siehst du den Vater, siehst du den Himmel, siehst du ja die göttliche Herrlichkeit. Er redete anders wie die Schriftgelehrten, er schmeichelte nicht. Ich finde es ganz toll, er ist die Wahrheit. Und die Wahrheit ist ungeschminkt, so ist es, ohne durch die Blume zu reden, Blatt vor Mund oder was auch immer ist. Er sagte die Wahrheit, er ließ sich nicht kaufen oder manipulieren, er ließ sich auch nicht festmachen, er ließ sich auch nicht in der Tradition sich festankern, in der jüdischen Tradition, obwohl die auch von Gott war und vieles von Gott war, aber er ließ sich da nicht festnageln. Den Menschen ist gesagt, aber ich sage euch. Den Alten ist gesagt, aber ich sage euch. Und so weiter, er bringt was Neues, wahrlich, wahrlich. Und diese Unterstreichung, er war anders als alle Schriftgelehrten, er redete in Vollmacht, Dämonen fuhren aus, vielleicht auch bei einigen Rabbinern, dass die bösen Geister vielleicht ausfuhren, aber hier bei Jesus, da schrien die Dämonen, dass sobald er in ihre Nähe kam, Jesus, warum bist du gekommen, uns vor der Zeit zu quälen? Er war was Besonderes. Sogar die Geister haben das gemerkt. Die Juden haben das nicht gemerkt, obwohl sie religiös waren, aber die Dämonen merkten das. Das ist jemand anders. Jesus selbst spendet Leben. Er hat nicht die Taufe eingesetzt. Die Taufe war von Johannes. Er hat kein Sakrament eingesetzt. Ja gut, vielleicht das Abendmahl, das er eingesetzt hat und so weiter. Und tu es zu meinem Gedächtnis, so oft ihr zusammenkommt. Er hat keine Ämter eingesetzt. Er hat lebend den Menschen gebracht. Und er predigte Liebe. Das größte Gebot, das ich euch gebe, sind nicht die 10 Gebote, sondern Liebe. Die 10 Gebote sind für die Menschen, wie die, dass die sich nicht untereinander totschlagen. Aber Jesus predigt ganz was anderes, von innen heraus, die Erneuerung des Menschen von innen. Das ist das Besondere an Jesus. Ich finde es großartig. Und ich habe mich mit Jesus schon immer beschäftigt, seitdem ich Christ bin. Natürlich ist er für viele ein Stein des Anstoßes. Der hohe Priester sagte, er ist ein Gotteslästerer. Er hat Gott gelästert, weil er sagte, ich bin der Sohn Gottes. Ich bin von Gott gekommen. Und ich bin in diese Welt gekommen, dass ich das Reich Gottes predige und das Reich Gottes inszeniere. Und der Einzige, der Jesus wirklich erkannte, war ein Heide, der Pilatus. Dieser war wirklich Gottes Sohn, dieser römische Hauptmann, und schrieb ganz groß auf dieser Tafel, Jesus von Nazareth, König der Juden. Er hat ihn zum König gemacht. Der Stadtpfleger oder ja Pontius Pilatus. Jesus ist anders als der Jesus dieser Kirchen. Stell dir mal vor, Jesus würde heute auf diese Welt kommen und er würde die Gemeinden besuchen. Die katholische Kirche, die evangelische Kirche, die Pfingstgemeinden, die charismatische Gemeinden, Baptistengemeinden, Methodistengemeinden. Was denkst du, Jesus würde hier bei uns angenommen? Jesus würde bei uns ankommen, wir würden den Kopf überall schmeißen. Garantiert. Denn Jesus ist total anders. Er ist nicht, dass er gleich sich auf die Kanzel setzt und predigt. Nein, er versucht Liebe zu üben mit den Menschen. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Das war bei einer Urgemeinde, diese Botschaft. Er stand vor der Tür. Und Jesus steht vor der Tür der Kirchen und der Gemeinden heute. Natürlich, wir haben unsere Organisation. Du bist nicht ordiniert. Du hast keinen Titel. Und Jesus hatte keinen Titel, er war nur der Zimmermannslohn. Ganz einfacher Mensch war er. Und doch war er so gewaltig und so mächtig, dass in diesen kurzen Jahren, wo er predigte und lehrte, dass da so viel passiert ist, dass die Bücher dieser Welt nicht fassen können, was er alles getan hat, schreibt Johannes. Und wie viele Lieder wurden über Jesus geschrieben, wie viele Menschen haben ihr Leben geopfert für Jesus, für die, nur einfach, obwohl sie ihn nie gesehen haben von Angesicht zu Angesicht. Jesus faszinierte die Menschen, diese kurze Zeit, wo er da war. Er war anders, er diente nicht zur Unterhaltung, erzählte nicht nur gute Geschichten. Und wenn er eine Geschichte erzählte, die saß, die war hip und stichfest. Weißt du, da kommen doch die Rabbiner und fragen ja, in welcher Vollmacht lehrst du? Wollten einfach Antwort haben auf seine Vollmacht. Und er sagte, gut, ich sage es euch, aber ich stelle euch eine Frage. Sagt mir, war die Taufe des Johannes von Gott oder von Menschen? Und Jesus wusste ganz genau, die können mir die Frage nicht beantworten. Die haben Angst, die sind feige. Und dann haben die Rabbiner gesagt, ja, wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. So kann man sich auch dumm stellen. Er hat Menschen zu sich gerufen, die den wahren Gott suchten. Kommt her, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Also das ist dieser Jesus von Nazareth, total anders. Er entlastet die Menschen und er belastet nicht die Menschen mit neuen Gesetzen, neuen Dogmen, neuen Vorschriften, neuen Thesen. So, er ist einfach den Menschen nahe gekommen, die Menschen aufgesucht. Weißt du, die Jünger sagten zu dem Blinden in Jericho, schrei doch nicht so und beruhige dich, belästige nicht den Heiland. Und der Heiland lässt sich belästigen. Das ist Jesus. Er ist nicht nur, ich gehe jetzt in die Kirche, ich gehe jetzt beten. Nein, er hat sich um die Menschen gekümmert. Das ist das Besondere an Jesus. Ich will also dieses Besondere herausstellen. Er hat auf die Menschen geachtet, auf ihre Herzen. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz und hat die Herzen immer gesehen. Und diesen Blinden, der gerufen hat und der 38 Jahre gewartet hat am Teich Bethesda und nicht bekommen hat, was er wollte. Er hat auf die gewartet und ist auch gerade zu diesen Leuten, hat immer diese Spezialfälle gefunden, die also Gott suchen, Gott verlangend waren, Gott sehnsüchtig waren. Weißt du, er will nicht nur Menschen beglücken durch irgendwelche schönen Gedanken, Ideen oder Philosophien. Jesus ist ein Freund der Menschen und er geht immer Einzelnen nach, nicht die große Masse. Er hat ganz einfach, ja, da Masse predigt, aber die Masse war nicht, was ihn faszinierte. Ich denke, an der Bergpredigt hat er Tausende gehabt, aber was ist unterm Strich übrig geblieben? Der Einzelne. Das Besondere ist, er kümmert sich um den Einzelnen, um dich und mich. Jesus kümmert sich um die Verachteten, um die Benachteiligten, um die Armen. Denen wird das Evangelium gepredigt. Jesus gründete keine Kirche. Du sagst ja die christliche Kirche, die katholische Kirche oder jetzt die ganzen Kirchen, die christlichen Kirchen. Nein, er gründete keine Kirche. Er hat nur Leute um sich gesammelt, die mit Gott wandeln wollen, die einfach Gott erleben wollen, die Gott suchen. Und die hat er gesammelt. Und er wollte keine Kirche bauen und gründen. Natürlich, die Gemeinde ist entstanden und er sagt, die Gemeinde, ich will meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht zerstören oder vernichten. Aber die Gemeinde Jesu ist keine Kirche. Die Gemeinde Jesu besteht aus Menschen, die Gott suchen, Gott lieben, Gott dienen, Gott vertrauen und ja, die Liebe haben. Die Liebe ist das Größte unter ihnen. Er predigte nicht für Geld. In Apostelgeschichte 10,38 heißt es, er zog umher, hat Gutes getan, er hat die Werke Satans zerstört. Und immer wieder, wo er hinkam, da waren immer Dämonen am Werk. Immer wieder waren Menschen, die von Satan beherrscht waren, von Satan betrogen waren. Er trieb die Dämonen aus mit Worten. Nicht nur irgendwelche große Formeln aufgesagt, raus mit dir, verschwinde, weiche und so weiter, sei los, nimm dein Bett, geh nach Hause. Er hat die Menschen wieder zur Vernunft gebracht. Weißt du, was ist Dämonenaustreibung? Viele Leute denken, da muss man schreien, da muss man schäumen aus dem Mund, da muss man so große Theater machen und dann Dämonen. Nein, Dämonenaustreibung heißt, das Böse, das Negative, das Pessimistische, das Antigöttliche einfach aus dem Kopf den Menschen ausreden und sagen, du, sei vernünftig, komm runter. Und manche Leute stören sich, wenn man da, wenn große Gefühle da sind. Oh, das ist Jesus, das ist Jesus. Nein, das kann auch der Teufel sein. Das kann auch der Teufel sein. Und der Teufel ist das. Der verstellt sich als Engel des Lichts. Und Jesus kommt runter. Beruhige dich. Sei ganz normal. So. Er trieb die Dämonen aus, weckte Tote auf und ging auf dem Wasser, stillte den Sturm. Das hat bisher keiner gemacht. Das tat Jesus, was keiner tat. Jesus war mit der Kraft des Heiligen Geistes gesalbt und er war ungewöhnlich. Er war ungewöhnlich in dem allem, was er tat. Er legt die Schrift aus und er sagt, und das erfüllt sich jetzt in Nazareth, das erfüllt sich jetzt gerade vor euren Augen. Das, was Jesaja geweissagt hat. Der Geist Gottes ist auf mir. Jesus war auch umstritten. Das muss ich auch sagen. Jesus ist nicht von allen Menschen geliebt worden. Der Teufel liebt Jesus nicht. Das ist Nummer eins. Die Ungläubigen lieben Jesus nicht. Die Nazarener haben Jesus nicht geliebt. Die wollten, dass sie groß rauskommen. Aber Jesus hat die Leute immer schön runtergeholt. Und das ist Jesus. Der ist anders als die anderen. Weißt du, normalerweise ein Prediger würde die Leute hochheben. Lasst uns jauchzen, den Herrn erheben. Und Jesus sagt, kommt runter, seid normal. Ich komme noch darauf zu sprechen. Weißt du, wenn Jesus irgendwo auftritt, auch heute noch, du musst nur in einer Gesellschaft, egal wo es ist, bei deiner Geburtstagsfeier oder irgendeinem Fest, Gartenfest, du musst nur den Namen Jesus nennen. Entweder gehen Jalousien runter oder rauf. Du hast zwei Möglichkeiten. Entweder sagen sie Amen, Halleluja, oh Jesus, da ist wieder einer, wo an dich glaubt. Oder der einen, hör doch auf mit diesem Unsinn. In Lukas Kapitel 12, Vers 49 sagt Jesus, ich bin gekommen, ein Feuer auf Erden anzuzünden. Und so weiter. Ein Feuer, ein Schwert zu bringen. Und da wird Feindschaft entstehen. Das ist Jesus. Wenn er in diese Welt kommt, wenn er anfängt, in unserem Leben zu wirken, er ist anders. Er bringt nicht alle einst Ökumene oder Allianz oder was sonst noch alles ist. Nein, plötzlich scheiden sich die Geister. Die einen wollen mehr wissen. Und die anderen sagen, hör doch auf, das ist zu fromm, übertrieben, zu fanatisch. Er baute das Reich Gottes, er baute nicht das Reich Israel. Die Kinder, die Juden, damals, ja, die ganzen Apostel waren ja Juden. Wann wirst du das Reich Israel aufbauen? Und Jesus sagt, nee, gar nicht. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Und es gebührt euch nicht, Tag und Stunde zu wissen, wann das alles passiert. Es geht euch gar nichts an. Reich Gottes. Jesus baut Reich Gottes. Weißt du, er wollte kein hoher Priester werden. Weißt du, Jesus hätte es so leicht gehabt. Einfach, er hätte hoher Priester werden können. Von der Abstammung und so allem drum und dran. Er hätte schon die Voraussetzung gehabt. Er hätte ein großer hoher Priester werden können. Aber er wollte kein menschlicher hoher Priester werden. Er wollte ein göttlicher hoher Priester werden. Und jetzt haben wir einen hohen Priester bei Gott im Himmel. Und wir brauchen keinen mehr in Jerusalem, unten, der irgendwo im Tempel residiert. Er wurde der göttliche hohe Priester. Er hätte Rabbi werden können, aber er wollte kein Rabbiner werden. Er hat nicht gesucht irgendwo an der Stelle, wo könnte ich predigen. Er hat die Leute gesucht, wo die Leute waren. Er ging zu den Leuten hin. Er holte die Leute dort ab, wo sie waren. Weißt du, und er hätte die Römer vertreiben können. Das wäre so einfach. Jesus hat die Autorität gehabt, er hätte die Römer vertreiben können. Bei seiner Verhaftung, da kommen sie und wollen ihn verhaften. Was passiert? Er sagt, ich bin's. Er muss nur sagen, ich bin's. Und das ist das Göttliche, dieses Ich bin, der ich bin. Ich bin's, nehmt mich. Da fallen sie alle wie tot zu Boden, auch die Römer, auch die Kriegsknechte. Die fallen wie tot zu Boden. Der hätte sie alle in einen Sack stecken können. Aber nein, er sagt, nehmt's mich. Er ergibt sich den Römern, er ergibt sich den Juden, er lässt sich kreuzigen, er geht den Weg der Demütigung, der Erniedrigung. Das macht keiner, wenn er Autorität hat, so wie Jesus. Er hätte auftrumpfen können und sagen, ach, was wollt ihr? Ich bin's. Und er sagt, nehmt mich und lasst diese gehen. Das Fantastische ist, was mich begeistert, Jesus sorgt sich für seine Jünger bis zum Schluss. Und sagt, lasst diese alle gehen. Und dann könnt ihr mich nehmen, erst wenn ihr sie gehen lässt. Erst wenn ihr sie gehen lässt. Und deshalb, Jesus ist für uns gekommen. Er baut seine Gemeinde, aber das ist nicht die Kirche, sondern Jesus baut eine unsichtbare Gemeinde. Aus allen Sprachen, allen Nationen, allen Völkern, eine unsichtbare Gemeinde. Du kannst nicht sagen, hier ist die Gemeinde Jesu. Nein, die Gemeinde Jesu ist überall, wo Kinder, wo zwei oder drei in seinem Namen sich versammeln, da ist er mitten unter ihnen. Er baut also keine Kirche. Manche Leute sagen, wir sind die wahre Gemeinde. Es ist Lüge. Es gibt keine wahre Gemeinde. Die wahre Gemeinde ist im Himmel angeschrieben bei Gott. Und der Herr kennt die Seinen. Und wenn Jesus wiederkommt, er wird die Seinen rufen. Und dann werden aus allen Kirchen und Denominationen und was weiß ich, aus, ja, sogar vielleicht aus Gruppen und Kreisen, wo du gar nicht denkst, aus den Atheisten, er wird Leute zu sich holen. Denn er sieht das Herz der Menschen und er sieht nicht sein Gebetsbuch. Er sieht nicht sein Gebetsbuch oder wie er es macht. Jedes Volk, das ihn fürchtet, ist ihm angenehm. Versteht ihr das Evangelium, was Evangelium ist? Evangelium ist gute Nachricht. Nicht, dass wir vor Gott Angst haben müssen. Nur nebenbei. Jesus ist anders. Total anders als die anderen Religionsstifter. Die wollen nur ihre Schar haben, unsere Leute, nur wir. Nein, Jesus sagt, ich habe noch andere Schafe. Und ich muss noch zu den anderen Schafen gehen und suchen, wo die anderen Schafe sind. Das waren wahrscheinlich diese heidnischen Gemeinden oder die Heiden. So, dass die Gemeinde Jesus ein Mysterium. Römer Kapitel 16. Und die Gemeinde Jesus ist schon von Ewigkeit her programmiert gewesen. Römer 16, 25 und folgende Verse. Denn Paulus schreibt hier, denn das Evangelium, das ich predige, ist von Jesus Christus, ist das ein Geheimnis, das offenbart wurde. Seit ewigen Zeiten war es verschwiegen, verdeckt. Die Propheten haben gerätselt, wovon spricht. Was sehen wir? Wir sehen eine Lücke, aber was ist diese Lücke? Römer 16, Vers 25 und so weiter. Und jetzt erst in der letzten Zeit, nachdem Jesus gekommen ist und er sagt, ich will meine Gemeinde bauen, ist es offenbart und kund geworden. Das ist die Gemeinde Jesu. Und die Gemeinde Jesu besteht aus dem Alten und Neuen Testament. Nicht nur aus dem Neuen Testament. Weißt du, wir müssen rückschauend gucken, was er für uns getan hat. Und die im Alten Testament mussten vorausschauen, glaubend schauen. Er wird kommen, er wird sein Volk selig machen von ihren Sünden. Also beide, im Rückspiegel und im Vorausschauen. Beides. Und was ist leichter, zurückzuschauen und zu sagen, das hat er alles getan und wir sind erlöst durch die Gnade, oder vorausschauend, er wird kommen und das ist noch nicht einmal sicher, dass er kommt, dass er schafft, dass alles gut wird. Denn noch im Garten Gethsemane, da ist noch ein ganz großer Kampf. Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. So, Jesus ist von Ewigkeit zu Ewigkeit und seine Gemeinde, sein Volk, ist eine ewige Bestimmung. Seit langer Zeit, die Propheten haben gedeutet, vor allem jüdische Propheten, dann, hat nichts mit dem Judentum mehr zu tun. Die Gemeinde Jesu ist außerhalb vom Judentum, außerhalb vom Heidentum, außerhalb von den ganzen Religionen. Weißt du, zu der Zeit, als der Tempel der Juden brannte im gleichen Jahr, brannte auch der Tempel des Zeus in Rom. Also, Heidentum und Judentum gingen unter und jetzt kommt die Gemeinde Jesu. Ein neuer Tempel, ein neuer Leib, eine neue Entwicklung. Durch Jesus entstand eine neue Rasse, ein Volk. In einer Nacht ist dieses Volk geboren. Am Pfingsten, plötzlich aus allen Herren Ländern, kommen Menschen und erleben das Gleiche, was Jesus war, was Jesus lehrte. Und da kam der Heilige Geist. Und der Heilige Geist wird mich verklären. Das ist das Schöne dabei. Jesus muss man nicht erklären. Der Heilige Geist verklärt uns ihn. Was er war, das Besondere. So, die wahre Gemeinde Jesu ist eine unsichtbare Gemeinde. Ich kann nicht sagen, du gehörst zu der Gemeinde Jesu, du nicht, du auch, du nicht, du auch und so weiter. Man kann nicht aussortieren. Der Herr sortiert es. Der Herr kennt es sein. Jesus sagt, ich richte niemand. Und das ist fantastisch. Jesus kam nicht als Richter, sondern er kam als Retter. Ich richte niemand. So, die Menschen wollen gerne wissen, wer gehört dazu. Und wenn ich möchte am liebsten schriftlich haben, mit Garantie und Siegel. Und nein, du weißt es und du weißt es nicht. Entweder so oder so. Die Gemeinde Jesu, wer zu ihr gehört, der ist in einem lebenslangen Prozess. Weißt du, mit Jesus leben, in seiner Gemeinde dabei sein, da heißt immer von ihm abhängig sein. Wahre Gemeinde ist eine ständige Abhängigkeit von Jesus. Und die Frage ist, bist du immer abhängig von Jesus? Abhängig von Jesus? Warum konnten wir den Teufel nicht austreiben, fragen die Jünger einmal. Ja, und Jesus sagt, diese Art fährt nicht aus, als sie beten und fasten. Aber wer hat bis zu diesem Augenblick gefastet und gebetet? Es war nur der Herr Jesus. Er hat Satan besiegt im Fasten und Gebet. Also die Nachfolge ist ein ständiger Prozess und ständiges Wachsen und Werden. Und das ist das Menschliche. Weißt du, die Jünger Jesu waren menschlich. Die waren menschlich. Wer ist der Größte im Himmelreich? Ich? Ich möchte links sitzen, der andere möchte rechts sitzen. Weißt du, wir wollen alle gleich ganz groß in Jesus sein. Und was macht Jesus? Jesus ist total anders. Was fängt Jesus an? Er fängt den Jüngern die Füße an zu waschen. Nicht den Kopf. Nicht das Herz, die Füße. Die Füße. Wer gewaschen ist, der ist rein, sagt er. Nur die Füße. Da, wo du die Welt berührst, wo du im Dreck rumstrampelst und wo du in bestimmte Wege gehst, die vielleicht gar nicht Gottes Wege sind. Die Füße. Jesus wäscht den Jüngern die Füße. Und das heißt, er nimmt die Schlechtigkeiten der Menschen weg. Das Verderben, den Staub und was auch alles ist. Was Jesus uns brachte, war Leben. Nicht irgendein Ort. Ich denke nur an die Samariterin. Du bist ein Jude, ich bin eine Samariterin. Wo ist die wahre Gottesanbetung? Und was sagt Jesus? Weder da noch dort, sondern im Geist und in der Wahrheit. Und seine Worte waren Geist und Leben. Seine Worte waren total anders. Jesus brachte was anderes, als was die Samariter hatten, als was die Juden hatten, als was die Heiden hatten. Keine Kirche, nichts, kein Gebäude. Man konnte nicht sagen, hier in Rom oder hier in Jerusalem oder hier in Mekka oder da wird Gott angebetet. Nein, Gott wird angebetet, wo Wahrheit ist und wo der Geist ist. Wahrheit und Geist. Wahrheit und Geist, diese zwei Dinge sind so wichtig. Viele Menschen sind gar nicht wahrhaftig, wenn sie anbeten. Weißt du, wenn sie Gott anbeten, haben sie immer andere Hintergedanken. Sie berechnen, also ich bete jetzt Gott an, jetzt werde ich gesegnet. Jetzt werde ich heilig. Jetzt werde ich was Besonderes werden. Weißt du, du sollst Gott anbeten ohne irgendwelche Hintergedanken. Einfach, ich liebe dich, Herr. Ich liebe dich, Herr. Hast du mich lieb? Und das ist, was er sucht. Er sucht nicht reine Wahrheit, reine Lehre und so weiter. Unsere menschlichen Lehren sind sowieso alle versaut und verdorben. Wenn du die menschlichen Lehren anguckst, der sagt, ich habe Recht. Nein, ich habe Recht. Und dann gibt's Haarspalterei und Streitigkeiten in jeder Hinsicht. Aber Jesus sagt, im Geist und in der Wahrheit. Und der Heilige Geist leitet uns in alle Wahrheit. Er wird mich verherrlichen, er wird mich groß machen, er wird euch alles erklären, er wird euch alles erinnern, was ich euch gesagt habe, obwohl sie gar nicht dabei waren. Der Heilige Geist gibt uns die Gewissheit, das ist es oder das ist nicht. So, was er brachte, vorhin sagte das Schwert, er bringt Dauerkonflikt mit uns, bei uns, für uns. Weißt du, da muss man ständig jeden Tag neu auseinandersetzen. Es reicht nicht, einmal bekehrt, immer bekehrt. Ich muss ständig, immer wieder mich neu aufraufen und sagen, Vater, dein Wille geschehe, nicht mein Wille. Ich muss jeden Tag den Willen Gottes zustimmen, denn jeder Tag ist anders. Und jeden Tag muss ich ganz neue Entscheidungen treffen zwischen Fleisch und Geist. Mein Fleisch ist faul, heute bei dieser Hitze, nein, gehe mal im Schwimmbad lieber. Und so weiter. Nein, aber ich gehe gerade um das Wort Gottes, auch wenn ich schwitze. Oder andersrum, Gesetz und Freiheit. Weißt du, das ist ein Dauerkonflikt. Wir brauchen immer Regeln, Verordnungen, aber der Heilige Geist sagt, Freiheit. Einfach fließen, einfach mitgehen, einfach sich leiten lassen, einfach sich führen lassen, einfach sich inspirieren lassen, einfach sich motivieren lassen. Es begab sich. Das ist bei Herrn Jesus so. So ist ein Dauerkonflikt zwischen dem Sichtbaren und Unsichtbaren. Das ist, was Jesus gebracht hat, was es anders war. Nicht, was man sieht, sondern was man nicht sieht. Nicht, was man hört und glaubt, gehört zu haben, sondern eigentlich das, was man nicht versteht. Selig sind die, nicht sehen und doch glauben. Das ist also diese große Predigt Jesu, die er dort hält. Also selig bist du, Thomas, wenn du nicht siehst und doch glaubst. Wir wollen immer was sehen. Was erleben. Geschwister, ich lerne mit dem Herrn Jesus, wenn ich mit dem Herrn Jesus gehe, nicht mehr so viel erleben, brauche ich nicht so viel erleben. Weißt du, einfach glauben und vertrauen. Ich muss nicht große Dinge erleben. Einfach, ich werde von Gott durchgetragen. Ich werde von Gott geführt. Ich werde von Gott versorgt. Ich werde von Gott geleitet. Ich werde von Gott korrigiert. Und das ist das Geheimnis, von Gott geführt zu werden. Dieser Dauerkonflikt ist zwischen Wollen und Vollbringen. Weißt du, ich will auf die Straße gehen und missionieren. Ich will Prediger werden. Ich will Gott dienen. Ich will sein Haus bauen. Und Gott sagt, nee, lass es, du nicht. An deinen Händen klebt zu viel Blut, lieber David. Dein Sohn wird es machen. Weißt du, du kannst nur Nägel sammeln und Holz sammeln und das zusammentragen und so weiter. Und dein Sohn wird es machen. Und genau, und weißt du, das ist so schwer zu merken und zu sehen, ich darf das nicht machen. Ich will's, aber ich darf's nicht. Und Gott weiß es, was wir können und was wir dürfen, was wir nicht dürfen. Denn stell mal vor, ich mache das trotzdem. Dann heißt es, der Matthäus hat es gemacht. Gott will nicht, dass ich mich rühmen kann und mir was einbilden kann. Ich hätte es gemacht. Der Herr muss es durch irgendjemand anders wirken. Mein Sohn soll es machen. Mein Enkel soll es machen. Mein Urenkel soll es machen. Verstehst du? Aber nicht ich. Ich soll den Anstoß geben, vielleicht den Impuls geben, aber machen andere. Und das ist von Jesus lernen. Jesus sagt, lernet von mir. Das Besondere an Jesus. Lernet von mir. Ich weiß nicht viel von Jesus. Ich habe schon das Evangelium geschrieben, habe auch sogar ein Buch über Jesus geschrieben, wie das Evangelium zu uns gekommen ist. Aber weißt du, wenn du letztendlich zurückschaust, das Einzige, was ich von Jesus weiß, er ist sanftmütig und von Herzen demütig. Sanftmütig und von Herzen demütig. Was ist das? Er ist still, er ist ruhig, sanftmütig. Gar nicht so aufgeregt. In Propheten heißt es einmal, man wird seine Stimme nicht auf der Straße hören. Von wegen Straßenprediger. Ist gut und recht. Man wird seine Stimme nicht auf der Straße hören. Er wird nicht brüllen. Er wird keine große Veranstaltungen machen. Er wird leben. Er wird keine Show abziehen. Nein, er wird leben. So, wir sind immer so Dauerkonflikt irgendwie zwischen Menschenwerk und Gotteswerk. Ich will was machen. Und der Herr sagt, nee. Ich will was machen durch dich. Du sollst mir nur das Werkzeug sein. Paulus ein auserwähltes Werkzeug in der Hand Gottes. Und dieser Konflikt schwellt bis heute, die ganze Weltgeschichte hindurch. Immer wieder, wo Menschen mit Gott gehen wollten, die mussten lernen, er ist der Anfänger und er ist der Vollender meines Glaubens, nicht ich. Und ich muss nur zurücktreten und mich gebrauchen lassen. Ich muss nur zur Verfügung stehen. Aber Jesus ist es. Wie hat der Johannes der Täufer so schön und ganz toll gesagt, schade, dass der Kerl nicht weitergemacht hat. Was wäre aus Johannes dem Täufer, was wäre aus Israel geworden, wenn Johannes mit Jesus mitgegangen wäre? Aber weißt du, er war ja Jude. Er ging ein Stück weit. Er hat die Taufe eingeführt, aber der blieb bei der Taufe auch stehen. Die Taufe war seine Vision. Aber es wäre gewesen, wenn er das Volk geführt hat und gesagt, Leute, ich taufe euch mit Wasser und ich gehe jetzt zu dem, der mit Geist und Feuer tauft. Da wären die Juden alle gläubig geworden. Aber Johannes war schon ein Stück Blockade, weil er nicht den ganzen Weg gegangen ist, in aller Liebe. Er hat sein Werk getan. Deshalb heißt es auch, der Größte im Himmelreich, ihr werdet der Kleinste sein. Und so war das Johannes der Täufer eine Anspielung darauf, weil er nicht eine ganze Sache gemacht hat. Und am Schluss sitzt er im Gefängnis und zweifelt und seinen Kopf kostet. Und weißt du, es ist nicht umsonst, wenn manchmal der Kopf kostet, weil er mit seinem Kopf einfach gedacht hat. Weißt du, jetzt ich mache das, aber er hat eine große Wahrheit gesagt. Ich muss abnehmen und er muss zunehmen. Hätte er das bloß getan, hätte er bloß das durchgezogen. Wir ziehen manchmal Dinge nicht durch. Er hat so große Erkenntnisse gehabt. Siehe, das ist das Lamm Gottes. Im Mutterleib hüpft er sogar bei der Elisabeth. Aber letztendlich, wenn es darauf ankommt, zieht er nicht durch. Aus Angst vielleicht, aus Tradition. Mein Vater ist ja hoher Priester. Wie kann ich das? Und so weiter. Was denken die Leute? So, Jesus, er ist den Weg gegangen. Er hat sich nicht aufhalten lassen, wenn man mit ihm mitgeht und so weiter. Und das Interessante ist, er ist von den Menschen nicht abhängig gewesen. Sogar zu seinen Jüngern sagt er, wollt ihr auch noch weggehen? Wollt ihr mich auch noch verlassen? Er wäre bereit gewesen, alle loszulassen. Wollt ihr auch noch weggehen? Er war von Menschen nicht abhängig, weil er von Gott abhängig war. Das Besondere an Jesus. Also ich hab so viele Besonderheiten gefunden, ich bin erstaunt. Weißt du, wenn es heißt, so sein wie Jesus, wenn wir so weit hinkommen, nicht mehr abhängig von Menschen, ob der mitgeht oder nicht mitgeht, ist mir einerlei. Jesus brachte nicht eine Religion, er brachte Gott den Menschen. Nein, eine ganz neue Form des Lebens. Er redete nicht nur über Gott, sondern er bewies den Menschen, wer Gott ist und wie Gott wirkt und welche Auswirkungen das hat in deinem Leben, wenn du mit Gott gehst. Das hat Konsequenzen. Es gibt keine billige Gnade. Manche Leute denken, mit billiger Gnade kriegt man noch Rabatt dazu. Nein, wenn du Jesus nachfolgst, sagst, das kostet Kopf und Kragen. Das kostet Kopf und Kragen. Und Jesus bewies Gott auf Schritt und Tritt. Und er war selbst ein Gottesbeweis. Er selbst. Er sagt, schaut mich. Und wer mich sieht, der sieht den Vater. Wer von uns kann das sagen? Welcher Mensch? Moses? Mohammed? Buddha? Irgendeiner der großen Religionsstifter? Wer kann sagen, wer mich sieht, der sieht den Vater? Jesus hat wirklich Gott verkörpert in allem, was er war und was er tat. Es gibt so viele Irrtümer über Jesus, doch Jesus ist anders. Ich möchte ein paar Sachen über Jesus sagen, was Jesus nicht getan hat, was die anderen tun. Die vorgeben, diese falsche Christus. Jesus sagte in der letzten Zeit und überall, es werden viele falsche Christus kommen. Die werden kommen in meinem Namen, die werden in meinem Namen weissagen. Aber Weissagung ist noch nicht was Göttliches. Das kann jeder weissagen, sogar Wahrsager weissagen die Wahrheit. Also das ist auch gar nicht mal so übertrieben und überspannt. Aber was Jesus tat, er beutete niemand aus. Er zwang niemand. Du musst. Zum reichen Jüngling hat er nur empfohlen, verkaufe alles, was du hast, komm und folge mir nach. Und verschenk das andere. Er nützte niemand aus, er missbrauchte niemand, er versklavte niemand, er vergewaltigte niemand. Du musst. Mein Lieber, du musst. Nein, nein. Wer mir nachfolgen will, sagt er, wer will, wer überhaupt möchte, wer überhaupt Lust hat, mir nachzufolgen, der nehme nicht mein Kreuz, sondern sein Kreuz täglich auf sich und folge mir nach. Was das auch immer heißt, sein Kreuz, sein Päckchen, seine Last, seine Bürde, die Gott einem aufgelegt hat. Und jeder hat so ein Päckchen zu tragen. Wenn du ganz ehrlich bist, jeder von uns hat so ein Päckchen zu tragen. Um Jesu willen. Ich trage das, weil Jesus gesagt hat, der nehme sein Kreuz auf sich und dann tragen wir das Kreuz. Großes Kreuz und kleines Kreuz. Weißt du, würdest gerne so kleines Kreuzchen tragen oder Halskreuzchen hier. Weißt du, oh danke Jesus, so ein Kreuz. Ich trage so ein Kreuz. Aber stell dir mal vor, das Kreuz ist viel schwerer. Das wiegt vielleicht 20, 25 Kilo, ich weiß nicht, ich habe nicht gewogen. Aber der trage sein Kreuz. Und wir müssen unser Kreuz tragen. Und das ist um Jesu willen. Um seine Sache. Um seines Namens willen. Weißt du, nicht nur als Verbrecher leiden. Wenn du als Verbrecher leidest, leidest du nichts Besonderes. Aber wenn du Gutes tust und trotzdem leidest. Wenn du liebst und trotzdem verachtet wirst und Undank erntest. Dann nehme sein Kreuz auf sich. Seine Last, seine Probleme, seine Sorgen. Und jetzt kommt noch was dazu. Und sogar noch die Sorgen womöglich von anderen. Denn Jesus trug nicht das Kreuz, sondern er trug deine und meine Sünden. Und der nehme sein Kreuz auf sich. Denn eigentlich das Kreuz auf sich zu nehmen, was Jesus hier lehrte, das Besondere, das andere, das waren fremde Sünden. Er wusste von keiner Sünde. Er war kein Verbrecher. Er hat das Gesetz nicht übertreten. Er hat das Gesetz in allen Punkten erfüllt. Er war Gott gehorsam, aber was die anderen getan haben, er hat Gott gelästert. Wobei er nichts anderes wollte, als Gott die Ehre geben. So, er sucht Freiwillige, die aus Überzeugung ihm nachfolgen, die ihn von Herzen lieben. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, das Besondere an Jesus, was Jesus wirklich wollte, er wollte das Herz und nicht die Äußerlichkeiten. Das Herz, den Kern des Menschen, das Herz. Das Herz wollte er haben. Gib mir dein Herz, mein Sohn, meine Tochter. Also er wollte nicht nur, dass du deine Umwelt veränderst. Die modernen Ideologen versuchen, die Umwelt zu verändern und die denken, wenn ich meine Umwelt verändere, wenn ich Kapitalisten rausschmeiße und alles sozialistisch machen und so weiter und das Umfeld stimmt, dann werden wir den neuen Menschen schaffen. Nein, der neue Mensch, den Jesus geschaffen hat, der kommt von innen nach außen. Zuerst bekomme ich Liebe, Frieden, Freude, Gelassenheit, Geduld, all das gehört zu dem, was Jesus gibt. Und er zeigt uns den Weg zum Vater. So, er zeigt uns, diesen Weg sollst du gehen, wenn du die Welt verändern willst. Und deshalb, die Schwaben haben ein ganz tolles Rezept. Die Schwaben haben die Kehrwoche eingeführt. Und die wissen, was Kehrwoche ist. Wenn jeder vor seiner eigenen Türe kehrt, ist die Stadt am schnellsten sauber. Weißt du, da braucht man keinen Straßendienst. Jeder kehrt vor seiner eigenen Tür. Und genau das ist, was Jesus wollte. Dass jeder vor seiner eigenen Tür kehrt. Dass jeder vor seinem eigenen Herzen Ordnung schafft. Und nur selig sind, die reines Herzen sind, die werden Gott schaffen. Viele haben ein ganz falsches Bild von Gott. Die Juden hatten es auf jeden Fall. Die armen Leute tun mir leid. Die haben sich Jesus vorgestellt als den Messias, dass die Römer rauswirft. Die haben sich vorgestellt, dass er dessen Staat Israel ausweitet, das von Mesopotamien bis nach Rom reicht, also dieses Großreich. Die haben immer an das Großreich gedacht, an die Supermacht. Aber Gott ist nicht, Jesus ist nicht gekommen, um eine Supermacht aufzubauen. Jesus ist gekommen, die Macht Gottes in unserem Leben aufzubauen. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Jesus ist das wahre Ebenbild Gottes. Ich habe neulich über das Ebenbild gesprochen. Er ist das wahre Ebenbild Gottes. Und in dieses Bild möchte Gott uns verwandeln. In meiner Bibel heißt es einmal, wir wissen nicht, was wir sein werden. Ich weiß nicht, was ich einmal in der Ewigkeit sein werde. Aber meine Bibel sagt, wir werden ihm gleich sein. Ihm, Jesus Christus. Und so, wenn der Vater im Himmel die Menschen anschaut, der sieht aus wie Jesus, die sieht aus wie Jesus, die sieht aus wie Jesus. Alle haben das gleiche Gesicht, den gleichen Charakter. Das gleiche Temperament, die gleiche Art, das gleiche Benehmen. Sie sehen alle wie Jesus aus. Und genau das ist, was Jesus gebracht hat. Das ist die Revolution, die er gebracht hat. Die Erneuerung des Menschen. Das Herz des Menschen ist böse von Jugend an. Und da muss das Böse unterdrückt werden. Das Böse muss ausgerottet werden. Und da muss etwas Neues in das Herz des Menschen sein. Meine Bibel sagt, er will das steinerne Herz aus unseren Leibe reißen, nehmen und uns ein fleischendes Herz geben, ein Liebesherz. Nicht ein materialistisches Herz oder was auch immer ist. Darum ist Jesus anders als die anderen, weil er immer auf Gott ausgerichtet war. Er fragt immer, Herr, was willst du, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille. Er wollte Gott gefallen, er hat immer auf Gott gehört. Als er merkte, die Zeit ist erfüllt. Weißt du, Jesus lebte sehr mit der Bibel. Das war das Besondere mit der Bibel. Er erfüllte auf Schritt und Tritt das Wort Gottes. Er muss nach Ägypten fliehen, ob er will oder nicht. Warum? Weil es in der Bibel irgendwo heißt, ich habe meinen Sohn aus Ägypten gerufen. Sogar ohne menschliches Hinzutun. Er hat die Bibel ausgelebt. Und genau das ist, was Jesus als Neues dachte. Nicht nur eine Theorie. Theorie ist, ja, was für den Kopf. Aber Praxis ist was für die Füße, für die Hände, für das Leben, für den Alltag. Jesus sagt, lernet von mir. Nicht alles, was du von Jesus weißt, ist auch Jesus. Also, wir müssen schon lernen. Und dieses Lernen ist umsetzen. Umsetzen. Lernet von mir. Schau an. Und vieles verstehst du nicht von Jesus, aber er wird es verklären. Weißt du, wir haben oftmals so ein katholischen, mittelalterlichen Jesus, so weinerlichen Jesus, ach, armer Jesus. Nein, Jesus ist manchmal ganz anders. Hart, nimm die Peitsche. Und musst du es vorstellen, jemand, der 39 Schläge erträgt und immer noch am Leben ist, bei der Auspeitschung. Und so weiter. Jesus war ein harter Bursche, harter Mensch. Der hat es ausgehalten. Und er hat nicht gescholten, als er schalt, so heißt es in der Bibel einmal, er hat nicht geschimpft, sich nicht aufgegeben, was machst du mir? Als er angespuckt wurde, als man ihm die Dornenkrone aufsetzte, er war total anders. Stell dir mal vor, dich guckt jemand schief an oder nicht an und du regst dich auf. Jesus hat sich gar nicht aufgeregt über dieses kickeles Zeug. Das ist alles bürgerlicher spießbürgerlicher Kleinkram. Wir brauchen die göttliche Offenbarung von Jesus, dass er anders ist. Und er sagt, lernet von mir. Ich glaube, gerade durch die Kreuzigungsgeschichte, durch die Passionsgeschichte, da lernst du sehr viel von Jesus. So ist Jesus. So, Johannes auf der Insel Patmos, wenn er also dort ist, er sieht einen anderen Jesus. Weißt du, Jesus ist inzwischen anders geworden. Er ist aufgefahren zum Vater, sitzt zu der Majestät Gottes. Er ist ein verherrlichter Jesus. Er sieht den vollendeten Jesus. Er sieht den verherrlichten Jesus, den verklärten Jesus. Wir sehen manchmal nur diesen leidenden Jesus. Aber der Heilige Geist will uns zeigen den offenen Himmel und wir sollen den vollendeten Jesus sein. Und so sollst du werden, wie er geworden ist. So wie er geworden ist. Johannes, er sieht Jesus als Teil der Gottheit, an der Seite Gottes, mit Macht und Autorität. Aber, und jetzt komme ich zu einem Punkt als Christ. Weißt du, mir war Richard Wurmbrand, ein großer Lehrer. Ich habe Richard Wurmbrand viele, viele Jahre bei mir zu Hause gehabt und immer wieder, der durch viel Leiden, 14 Jahre rumänische Gefängnisse und so weiter gefoltert für Jesus und gelitten hat. Und der hat etwas gesagt, weißt du, Jesus ist anders, als was die Christen hier im Westen manchmal sich unter Jesus vorstellen. Jesus leidet. Jesus ist manchmal noch am Kreuz. Er muss Er leidet, der Leib Jesu leidet. Der eine Teil ist verherrlicht im Himmel und lobt und preist Gott, und der andere Teil leidet. Es gibt Christen, die sind Halleluja ganz hoch oben, und die anderen, die haben Schmerzen, bluten, die haben Probleme, blicken gar nicht durch. Und so ist die Geschichte. Es war eine Zeit, dass die Christen im Osten gelitten haben, in der Sowjetunion, in den kommunistischen Ländern. Und die Christen im Westen, die haben Glorie, Halleluja gesungen. Und jetzt kann es sein, dass sich das Blatt mal dreht und dass die Christen im Westen leiden und dann die Christen im Osten Glorie, Glorie, Halleluja singen. Und der Leib Jesu leidet immer irgendwo, irgendwo. So, das ist also, was Jesus uns lehrte. Und steig herab vom Kreuz. Und Jesus ist nicht vom Kreuz herabgestiegen. Das ist das Besondere. Er hätte sagen, Gabriel, hilf mir. Und es wäre passiert. Gott hätte ihn vom Kreuz herabgeholt, aber er stieg nicht vom Kreuz herab. Er lief vom Kreuz nicht weg. Das ist Jesus, das Besondere an ihm. Weißt du, er hätte können, aber er tat nicht. Und genau das ist, was wahres Christentum ausmacht. Und wenn du mit Jesus gehst, der Weg dem Lamme nach, das ist dieser Weg. Weißt du, du kannst vieles, aber du tust nicht. Weil du weißt, das hat mein Jesus auch nicht getan. Er ist auch nicht vom Kreuz herabgestiegen. Hat das auch nicht über Bord geworfen und aufgegeben. Jesus ist kein irdischer Jesus heute mehr, sondern der himmlische, der Verklärte. Er ist jetzt der große hohe Priester, der vor dem Thron des Vaters steht und der für uns betet und der uns hilft, wenn wir fallen, richtet er uns auf. Das ist unser hoher Priester. Durch die Kreuzigung hat er die menschliche Seite abgelegt. Das war das Große dabei. Und jetzt ist er derselbe, der er schon immer war, was ich im Kolosserbrief gelesen habe, schon von Ewigkeit immer gewesen ist. Derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Er ist dieser ewige Jesus, der verherrlichte Jesus. Und wir sind jetzt seine Erben, seine Teilhaber. Petrus wurde gefragt in Matthäus 16, was sagst du, wer bin ich denn? Also Jesus. Und dann sagte, die einen sagen so, die anderen sagen so und die anderen sagen so. Und dann sagte Petrus, und was sagst du jetzt? Und dann sagt Jesus, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, der Messias bist du, der Gesalbte Gottes, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann sagt Jesus, Bruder, Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern der Geist meines Vaters. Und genau das ist es, du kannst Jesus nicht erkennen ohne den Heiligen Geist. Fleisch und Blut offenbaren dir nur den historischen Jesus. Rabbi, Prophet, Lehrer, Religionsstifter, ein guter Mensch, der keiner Fliege was zu Leide getan hätte, der bei den wilden Tieren draußen war. Jesus, du bist Sohn des lebendigen Gottes. Das war die Erkenntnis, diese Erleuchtung. Jesus war anders. Sag mir doch irgendeinen Religionsstifter, einen Philosophen, egal ob Sokrates oder wer auch immer gewesen wäre, von dem irgendwo jemand sagen könnte, Fleisch und Blut haben das nicht offenbart, sondern der Geist meines Vaters. Das ist nur Jesus, der dieses Zeugnis hatte. Oder sogar bei der Taufe, das ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Oder bei der Verklärung, das ist mein Wohlgefallen ruht auf ihn. Welcher Mensch konnte sich verwandeln mit Moses und Elia und er gleichzeitig so in hellem Licht stehen und miteinander sich unterhalten über die Dinge, über den Ausgang der Dinge? Das konnte nur Jesus. Das Besondere an Jesus. Deshalb, oh, ich liebe Jesus. Oh, ich liebe Jesus. Wie wunderbar der ist, wie er sich offenbart hat. Jesus ist die Erfüllung des Willen Gottes hier auf dieser Erde. Er war kein Humanist. Weißt du, er suchte nicht, eine Stadt aufzubauen. Jerusalem soll jetzt die Hauptstadt der Welt werden. Nein, vergiss es. Da hat er sogar über Jerusalem Dinge gesagt. Die Juden haben das gar nicht kapiert, um was es geht. Da wird kein Stein auf den anderen bleiben. Kein Stein auf den anderen bleiben. Weißt du, bei den 10 Geboten, da geht es vorwiegend um das Zusammenleben der Menschen. Aber im Neuen Testament, das, was Jesus uns brachte, was er uns zeigte, was er uns vorlebte, ist, wie habe ich Gemeinschaft mit Gott? Wie kriege ich Gemeinschaft mit Gott? Wie werde ich mit Gott eins? Wie kann ich die Vereinigung mit Gott erleben? Taufe ist zwar eine Sache, aber weißt du, nach der Taufe, da muss der alte Adam ertrinken. Da muss alles, ja, sterben. Und dann steht man als neuer Mensch. Und dann heißt es, derselbe Geist, der Jesus von den Toten auferweckte, wird auch unsere sterblichen Leiber lebendig machen. Dieses Wunder musst du erleben, und zwar jeden Tag. Jeden Tag. Römer 12, da heißt es, wir werden erneuert von Tag zu Tag. Es geht um die Seele. Im Neuen Testament, im Alten Testament, da wirst du immer nur von irdischen Sachen hören. Weißt du, ihr werdet Brot haben, ihr werdet Fleisch haben, ihr werdet Öl haben, ihr werdet Most haben, ihr werdet alles haben. Es geht um irdische Segnungen, wenn du der Stimme des Herrn gehorchst. Im Neuen Testament geht es absolut nicht mehr um irdische Sachen. Es geht nicht einmal um Wunder. Lies mal die Briefe der Apostel, da hören die Wunder auf sogar. Da hören die Wunder auf. Da geht es um die Gemeinschaft mit Jesus, mit Gott und Heiligen Geist. Vater, Sohn und Heiliger Geist, diese innige Gemeinschaft. Und in der Offenbarung, die Hütte Gottes bei den Menschen, da wird kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei mehr sein. Es geht um die Seele. Und deshalb im Neuen Testament heißt es, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt Schaden an seiner Seele? Weißt du, Jesus hat uns was Neues gebracht. Das Besondere an Jesus ist, er hat uns die geistliche Erlösung gebracht. Jetzt will ich etwas Schockierendes sagen, Gott möge mir vergeben, wenn du das nicht verstehst, aber etwas Schockierendes. Auf Golgatha starb Jesus. Weißt du, er hat uns erlöst, aber da ist nicht viel passiert. Die Welt ging genauso weiter wie bisher. Die Welt ging bis genauso weiter, sogar es wurde noch viel schlimmer. Da kamen die Römer, Jerusalem wurde zerstört, die gingen in die Gefangenschaft, da ging die Welt genauso weiter, sogar noch viel schlimmer. Aber weißt du, was erlöst wurde? Die Seele, der Geist. Die Seele und der Geist wurden erlöst. Und deshalb, ihr lieben Geschwister, auch heute in unserem Leben, weißt du, Heilungen sind schön und wunderbar und Gnade Gottes, wenn jemand geheilt wird, aber das ist nicht alles. Das Große, warum Gott uns erlöst und in diesem Erlösungsprozess, wo wir drinstecken, ist die Erlösung der Seele. Was nützt es, der Mensch gewinnt die ganze Welt? Was nützt es? Du hast Erfolg, du hast Sieg, du hast Segen, du hast Glück. Lauter Sechser im Lotto. Verstehst du? Wirst Millionär. Aber was nützt es dir? Deine Seele geht vor die Hunde. Es geht um die Erlösung unserer Seele. Und ich habe am Sonntag auch gesagt, die Erlösung, wie Gott mit dem Jona gearbeitet hat. Weißt du, wir denken, ja, ich predige, ich diene Gott. Aber Jona, das war nur ein Teil des Auftrags an Jona. Der andere Teil war, Jona wurde selbst erlöst und korrigiert und gelehrt. Jona, Gnade ist es. Gnade ist es. Ich bin gnädig. Und nur, es geht nur um die Gnade. Und Jona musste lernen, Ninive, vergiss es jetzt. Ninive hat nachher nochmals 120 Jahre existiert, nachdem Jona gepredigt hatte. Hat sich gar nicht erfüllt, was er gepredigt hat. Aber Jona wurde erlöst. Jona wurde erlöst und hat ein anderes Bild von Gott bekommen, dass Gott ein gnädiger Gott ist. Zum ersten Mal kapiert jemand im Alten Testament, Gott, ich wusste schon immer, dass du gnädig bist. Das ist, was Jona über Gott sagt. Und genau das ist, was du erlebst in deinem Alltag, in deinem Leben, durch Jesus Christus. Und das ist, was Jesus gebracht hat, die Gnade Gottes. Geschwister, wir können so viele Herrlichkeiten Gottes erleben in unserem Leben, aber letztendlich unterm Strich ist Gnade, Gnade, Gnade. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig, der Apostel Paulus. So, Jesus lehrte ganz was anders, als was die Menschen dachten, als was die Menschen sich träumten. Weißt du, Gott lehrt uns und Gott zeigt uns von innen, die Welt mit ganz anderen Augen zu sehen. Ich liebe die Welt und die Welt soll erlöst werden, jeder Einzelne. Und jetzt beginnt Gott durch den Einzelnen, Einzelne zu erlösen. Wir sind dann ein Fackelträger und Brandstifter. Wir legen da ein Feuer und dort ein Feuerchen und dort ein Feuerchen und dort ein Feuerchen. Und das hat Jesus getan und sagte, ich bin gekommen, Feuer zu bringen und ich wollte, es brenne schon. So. Wie war Jesus? Jesus war total anders als seine Zeitgenossen. Er lehnte niemand ab, wies niemand zurück. Manchmal war er schon Rassist. Also bitte, Jesus, vergib mir, dass ich das sage, aber das ist, ja, es ist nicht fein, dass man den Kindern das Brot nimmt und so weiter, und den Hunden gibt. Und dann diese Frau, die Frau ist eine starke Frau, eine gläubige Frau, und diese Frau sagt, Meister, auch die Hündlein leben von den Brosamen, die von des Herrn Tisch fallen. Dann sagt Jesus, also solchen Glauben habe ich in Israel noch nicht gefunden. Du siehst also, selbst Jesus lässt sich korrigieren und er zeigt hier auch die Samariter. Auch für die ist Jesus gekommen, die ausgeschlossen werden. Jesus gibt jedem Menschen ein Existenzrecht. Weißt du, jeder erfährt plötzlich bei Jesus, ich bin von Gott gewollt. Ich bin von Gott gewollt. Von Natur aus sind wir alle Ebenbilder Gottes, sind eigentlich alle von Gott gewollt, aber die wenigsten machen ihre Berufung fest in Christus. Weißt du, erlöst sind sie alle. Jesus ist für alle Menschen gestorben, aber die wenigsten nehmen an. Weißt du, wir müssen annehmen. Im Angebot ist alles da. Die Regale sind voll. Die Regale der Herrlichkeit des Himmels. Du musst es nur noch kommen und dich bedienen. Also, Jesus ist besonders, ist anders als die anderen. Was ich noch von Jesus sagen kann, Jesus passt in kein System, kein jüdisches System, kein humanistisches System, kein Staatschristentumssystem. Weißt du, man kann Jesus für alles gebrauchen und missbrauchen und Jesus wurde so viel missbraucht. Leider. Aber der wahre Jesus lässt sich nicht manipulieren. Die Leute wollten ihn zum König machen, zum Brotkönig einmal. Und was hat er gemacht, der liebe Heiland? Er ist entwichen, er ließ sich nicht einfangen als Brotkönig. Wäre doch fantastisch, brauchen wir keinen Bäcker mehr, keinen Metzger mehr, brauchen wir also keinen Supermarkt mehr, wir werden vom Himmel versorgt, wie in der Wüste, bei das Volk Israel. Jesus brachte also Erlösung für Seele und Geist, nicht für die Politik. Es ist traurig, dass gerade Christen, konservative Christen in den USA oder sonst wo auf der Welt, die denken Gottesstaat. Thomas von Aquin und all die Augustinus, diesen Gottesstaat. Weißt du, diesen Gottesstaat kann man hier nicht auf dieser Welt errichten. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und ich sah Jerusalem vom Himmel herabkommen. Das ist ein Werk Gottes, das können wir Menschen nicht schaffen. Calvin wollte Genf zu dem neuen Jerusalem machen. Alles ist Unsinn und Unfug. Reich Gottes ist oben im Himmel und kommt nur von Gott herab, wenn die Zeit erfüllt war. Wenn Jesus kommt, wenn er seine Macht offenbart, dann wird es soweit sein, aber nicht jetzt. Was jetzt passiert, ist manchmal nur Revolution, Blutvergießen, Versklavung der Menschen und dergleichen. Ich denke nur an die Oktoberrevolution, ich denke nur an die französische Revolution, was hat alles gebracht? Nur Blut und Tränen. Blut und Tränen. Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das ist total was Neues. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und er brachte also nicht irgendwie neues Gedankengut, wie jetzt die Spanier, den Indios und so weiter. Und dann haben sie da die Pest und die Seuchen gebracht und die Leute dort ausgerottet oder dann versklavt oder sie als der Menschen betrachtet, gar nicht als Menschen betrachtet und ihnen ihr Heil oder ihre Existenz abgesprochen. Jesus sagt, kommet her zu mir, alle, die mühselig und beladen seid. Du musst wissen, Jesus will nicht den Körper beherrschen, sondern den Geist und die Seele. Das ist, was Jesus will. Die Politiker, die Organisationen, die wollen immer den Körper beherrschen. So und so viel Seelen, Statistik und so weiter. Der Antichrist wird also eine Zahl sich geben und werden alle nummerieren nacheinander. Die wollen immer den Körper beherrschen, aber Gott will die Seele beherrschen. Und dir soll so gehen, wie es deiner Seele geht, steht im Johannesbrief. Man konnte Jesus kreuzigen, aber die Juden konnten es nicht verhindern, dass Jesus aufersteht. Weißt du, man kann dir das Leben nehmen und deshalb sagt er einmal in einer Predigt, der Herr Jesus, fürchtet euch nicht vor denen, die euch das Leben nehmen können, sondern fürchtet vor dem, der euch die Seele nehmen kann und zerstören kann. Die Seele. Und deshalb, die Seele ist das Wichtigste. Weißt du, die Seele, und Jesus hat uns die Seele erlöst und die Seele wiederhergestellt. Jesus ist was Besonderes. Jesus hat die Frauen aufgewertet. Wir tun also alle Frauen damals leid, die damals gelebt haben. Weißt du, die haben nichts zu suchen. Die Frauen haben keine Seele. Jesus hat die Kinder aufgewertet. Lasse die Kindlein zu mir kommen, denn solches ist das Reich Gottes. Also, er war Sohn Gottes. Er hat die Menschheit wieder aufgewertet, wieder zu dem gebracht. Diese Wiederherstellung hat er vorgenommen, was er Gott alles wollte und geplant hat. Jesus heilt zerbrochene Herzen. Das ist, was keiner kann. Zerbrochene Herzen heilen. Er hat also die Leute nicht nur unterhalten, sondern oder irgendwie ein bisschen zu erzogen, strengt euch an. Weißt du, man kann Leute dressieren. Der Herr dressiert niemand. Der Herr verändert von innen heraus. Viele sind so dressiert. Ja, aufstehen, hinsetzen, das tun, hinknien. Nein, das ist fromme Dressur. Gott will uns von innen her erneuern, von Tag zu Tag. So, das ist, was Jesus tat, was er anders war wie der anderen. Er hat nicht nur das Böse beseitigt, manche sagen, ja, er hat den Teufel besiegt. Nein, nein, der hat den Teufel zwar überwunden und so weiter, aber das Böse hat er nicht besiegt, sondern er hat die Herzen der Menschen erfasst. Weißt du, Leute haben plötzlich, mein Heiland, er starb für mich. Und dann mit dem Herzen, so du mit dem Herzen glaubst und mit dem Munde bekennst, so wirst du gerecht. Er hat also die Herzen erfasst und die Herzen ergriffen. Und so wird der neue Mensch dann verändert. Plötzlich, Jesus hat das Neue gebracht, dass er von innen den Menschen mit dem Herzen erneuert hat. Fleischendes Herz, gutes Herz. Und er hat immer auf das Herz geguckt, auf das Herz der Menschen. In Matthäus Kapitel 13, Vers 30, weißt du, er verändert die Menschen von innen und nicht das Böse, dass du jetzt sagst, jetzt, wir werden jetzt Christen, wir müssen ins Fernsehen, wir müssen überall in der Politik, christliche Partei, bibeltreue Partei und welche Partei auch immer, wir müssen in die Regierung und dann müssen wir die neue Ordnung schaffen. Was glaubst du, da werden bibeltreue Verbrecher? Die werden Verbrecher, die gehen über Leichen, dann haben wir die Scharia. Oder sonst was. Weißt du, der Mensch kann nicht von außen verändert, er muss von innen verändert werden. Und wie lese ich hier in Matthäus Kapitel 13? Und das ist für all die Leute, die so die ganze Weltverbesserer, Christen, wenn die denken, wenn die sich bekehren, sie müssen Weltverbesserer werden. Nee. Bleib du gut. Bleib du in Ordnung. Bleib du koscher. Bleib du Christ. Und dann wirst du sehen, wenn du dich veränderst, dann wirst du so inspirativ sein, dass der andere sich auch verändert und dass automatisch dann sich die ganze Umgebung verändert, wenn du dich veränderst. In Matthäus 13, Vers 30, lasset beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Da ist eine Geschichte, sollen wir hingehen, Feuer vom Himmel fallen lassen oder das Unkraut ausreißen, was der Feind nachts gesät hat? Sollen wir gleich die wahre Gemeinde schaffen? Du kommst raus, also hoch mal, du bist nicht koscher, du tust das und das, du bist noch nicht in Ordnung, hast in der Gemeinde nichts zu suchen. Wir wollen reine Gemeinde sein. Vor gar nicht so langer Zeit rief mich jemand an und sagte, Pastor, sind Sie eine reine Gemeinde? Ich habe gesagt, nee, wir sind lauter Schmutzfinke, wir sind lauter Sünder, wir sind lauter Gottlose. Ich sagte, wie bitte? Ja, wir sind aus Fleisch und Blut. Wir sind Menschen. Und wenn Sie kommen und als Reiner kommen, Sie verderben uns. Dann verderben sie uns. Und der hat sich seitdem nicht mehr gemeldet. Reine Gemeinde. Weißt du, wir wollen die reine Gemeinde. Was ist die reine Gemeinde? Die reine Gemeinde ist erst im Himmel, wo keine Sünde, kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei und nichts mehr da ist, wo Jesus König ist, wo er das letzte Wort hat. In der reinen Gemeinde, lies mal die Bibel, da treibt sich der Teufel noch rum. In der reinen Gemeinde ist der Teufel, Bruder. Kannst du das vorstellen? Und als die Söhne Gottes, steht beim Hiob, zusammen waren, und da war der Teufel auch dabei. Und dann fragt Gott sogar den Satan, hast du auch meinen Knecht Hiob gesehen? Ja, ja. In der Gemeinde ist der Teufel. Da ist der Teufel manchmal los. Und wenn manchmal so die Christen sich in die Wolle kriegen, glaubst denn du, dass das alles vom Heiligen Geist ist? Das wird nicht wahr sein. Oder wenn der eine den anderen nicht schmecken kann, verstehst du? Reine Gemeinde. Sogar die Urchristen, die waren versaut. Entschuldigung, Gott vergebe mir. Die waren versaut. Da war ein Ananias und eine Sapphira dabei. Die haben sogar den Heiligen Geist betrogen. Und da war ein Simon der Zauberer. Und er hielt sich zur Gemeinde, war getauft. Und hat sogar mit Kranken gebetet. Das Einzige, was er nicht konnte, ist den Heiligen Geist spenden. Und das wollte er auch noch lernen. Verstehst du? Reine Gemeinde. Und wenn du dann die Apostelbriefe liest, was der Apostel Paulus alles schreibt, den Korintherbrief, weißt du, die Korinthergemeinde, Geschwister, die reine Gemeinde, das ist Illusion, Utopie. Das ist Utopie. Und dann müssen wir uns bekehren davon. Weißt du, da steht über die Korinthergemeinde, die waren Charismatiker, geisterfüllt, die reden in Zungen, und so weiter, bis zur Vergasung, Entschuldigung, aber so voll Geistes. Aber dann heißt es, was bei euch los ist, das wissen nicht einmal die Heiden zu berichten. Blutschande. Und was sie noch getrieben haben, so für unmoralische Sachen. Die reine Gemeinde. Und dann schreibt er doch an die Gemeinde Gottes zu Korinth. An die Heiligen zu Korinth sozusagen. Und das sind es, weißt du, Gott schaut nicht auf die Masse, sondern er schaut auf den Einzelnen in der Gemeinde. Und der ist ausschlaggebend, der Einzelne bei Gott. Aber jetzt bin ich wieder weggekommen vom Thema. Ich muss wieder zurück. Matthäus 13, Vers 30. Lasset beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Und um die Erntezeit will ich zu den Schnittern sagen, sammelt zuerst das Unkraut und bindet es in Bündel und dann und verbrennt es, aber den Weizen sammelt in meine Scheune. Lasset wachsen bis zur Ernte. Brüder und Schwestern, wir müssen in der Gemeinde Jesu Christi, ob uns passt oder nicht passt, alles wachsen lassen. Auch das Unkraut. Und manchmal ist das Unkraut schöner als das Kraut selbst. In aller Liebe. Disteln, du weißt gar nicht, wie schön. Also ich habe in Schweden Disteln gesehen. Ich habe so herrliche Disteln noch nie gesehen gehabt. Weißt du, und dann kommen die Schmetterlinge, die gehen nicht auf die anderen Blumen, die gehen gerade auf die Disteln. Tolle Blumen. Und lasst beides wachsen bis zur Ernte. Und die Ernte ist nicht jetzt. Die Ernte ist, wenn Jesus kommt. Und die Ernte ist dann, wenn der Mensch von dieser Erde geht. Dann ist die Erntezeit. Lass die Schnitter kommen und die schneiden dann. Jesus war anders als die konservativen Christen oder die orthodoxen Pharisäer damals und so weiter. Ihm ging es um den neuen Menschen. Lasset wachsen. Und das Unkraut muss jetzt, und das gute Kraut, ich meine, dieser Weizenkorn, muss lernen, sich durchzusetzen durch das ganze Unkraut. Christen müssen lernen, und das ist, was Jesus gelehrt hat, lernt euch durchzusetzen. Um euch ist lauter Unkraut, lauter Mist, lauter Unsinn, lauter Unfug. Lernt euch durchzusetzen. Lotus ist eine der schönsten Blumen und die Blume Ägyptens, eine der schönsten Blumen. Und weißt du, wo die Lotusblume blüht? Im Tümpeln. Stinkende Tümpeln. Da blüht die Lotusblume. Und das ist weiß, rein. Und genauso, da müssen Christen lernen, wie eine Lotusblume zu blühen. Denn ich keine Angst haben, aber die machen mich schmutzig. Nein, der Herr wird dich schon reinigen und heiligen. Und du musst lernen, dich durchzusetzen. Was sagt Jesus? Jesus war anders als die anderen. Ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Und Wölfe sind keine braven Tiere. Wölfe, die sind bissig. Die mögen Schafs- oder Lammfleisch. Und so weiter. Und so weiter. Und die sind gierig. Ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Und dann sagt er, seid klug und seid ohne Falsch. Du sollst klug sein, dich weise benehmen, dass du weißt, was sich gehört, Knigge gelesen haben. Und dann solltest du weise sein und klug und ohne Falsch. Das Schlimmste, was Gott hasst, ist Falschheit. Falschheit, weißt du, du sollst du sein. Du sollst nicht niemand kopieren, niemand nachäffen, niemand nachmachen. Sei du und fertig. Lebe dein Leben, gestalte dein Leben, wie Gott dich führt, wie Gott dich leitet, wie Gott dir Gnade schenkt. Das hat Jesus gezeigt. Und Jesus akzeptierte alle, solange sie Gott liebten und ihre Nächsten liebten. Also die Liebe war das Ausschlaggebende bei Jesus, worauf er achtete. Nicht, ob du die Gebote hältst. Er hat nicht darauf geachtet, ob du die 10 Gebote hältst. Da kommt doch der reiche Jüngling und sagt, ich halte alle Gebote von Jugend an. Sagt er, prima. Aber Junge, du hast ein Problem. Du bist geizig. Du bist geldgierig, habgierig. Du hast ein Problem. Verkaufe alles, was du hast. Gib's den Armen und folge mir nach. Verstehst du? Und dann heißt es, und er ging traurig davon. Weißt du, was nützt es, wenn du die Gebote hältst und geizig bist, zornig bist, ärgerlich bist, wütend bist, bitter bist? Dein Herz, Gott sieht das Herz. Weißt du, nicht was du tust, sondern wie ist dein Herz? Ist dein Herz ein freigebiges Herz, ein offenes Herz, ein liebendes Herz? Liebe, das ist das neue Gebot, das es seinen Jüngern gibt. Ein neues Gebot gebe ich euch. Und wer Liebe hat, die göttliche Liebe, meine ich nicht nur Sex und was weiß ich, und ja, wir lieben uns. Ach du, weißt du, Kompromisse, Liebe ist nicht Kompromisse machen. Liebe ist mehr als nur jemand mögen. Liebe ist die Liebe von Gott im Herzen, so wie Gott uns geliebt hat, als wir noch Sünder waren. Wir waren keine Heilige, wir waren alle Bösewichte, Lumpen. Und er hat uns geliebt, hat seinen Sohn für uns gegeben und so weiter. So, und das ist, wer die Liebe hat, der erfüllt die ganzen Gesetze und die ganzen Gebote. Augustinus hat einmal gesagt, liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst und dann kannst du machen, was du willst. Das ist so schön, so einfach, so schlicht. Jesus stellt keine großen Forderungen, und so weiter. Wem soll man Gott anbeten? Das ist auch erstaunlich, das Besondere an Jesus. Ich versuche herauszustellen, so kleine Punkte. Das Besondere an Jesus ist, dass er nicht sagt, du musst so Gott anbeten, hier in Samaria auf dem Berg Gerizim oder in Juda auf dem Zionsberg. Nein, weder dort noch dort. Er sagt, nur im reinen Herzen. Wir sollen, Paulus sagt nachher später, wir sollen an allen Orten heilige Hände aufheben. Wir sollen eigentlich so beten, heilige Hände aufheben, ohne Zorn und ohne Zweifel. Weißt du, was das heißt? Der Priester hebt die Hände auf und er segnet. Wir sollen eigentlich segnen beten. Also positiv eingestellt sein und beten. Und wenn wir so beten, wird das Volk Gottes siegen. Weißt du, wir sollen total anders beten als Jesus. Als die Menschen damals, die Juden, gebetet haben. Jesus lehrt also, wir sollen segnen. Wir sollen nicht fluchen, sondern segnen. Segne deinen Feind. Segne deinen Widersacher. Segne deinen, was weiß ich, wer das alles ist. Er lehrt das Vaterunser, ein ganz einfaches Gebet. Er ist anders als die anderen. Weißt du, die anderen haben sich distanziert von den Leuten. Vergib uns unsere Schuld. Ich denke, das ist ganz arg wichtig, was Jesus gelehrt hat. Vergib uns unsere Schuld. Das ist das Schwerste überhaupt im christlichen Leben. Wie wir vergeben unseren Schuldigen. Wir wollen Vergebung haben. Wir wollen ein reines Herz haben. Aber wie ist es mit dem anderen? Und Jesus erzählt so viele Geschichten über Vergebung, was Vergebung wirklich ist. Er ist anders als nur Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wenn wir nach diesem Gesetz leben würden, würden wir blind rumlaufen und ohne Zähne. So, also die Menschen suchen immer Zeichen. Und sie sind darum bemüht, immer Zeichen zu sehen. Johannes Kapitel 6, Vers 14 und folgende Verse. Als nur die Menschen die Zeichen sahen, dass Jesus tat, sprachen wahrlich, das ist ein Prophet, der in diese Welt gekommen ist. Als Jesus nun merkte, dass sie gekommen waren und so ergriffen waren wegen dem Brot und der Brotvermehrung, was dort war, sie wollten ihn zum Brotkönig machen, da entwich Jesus von ihnen. Heute würde jeder Pastor, ich denke nur amerikanische Pastoren, Gott segne sie, und so weiter, die würden sagen, Mensch, prima, riesige Versammlung, Leute wollen mich zum König machen. Und Jesus zieht sich zurück, er will gar kein König sein auf dieser Welt. Als Satan ihm anbietet, alle Reiche, sagt er, danke, behalt es. Ich will nicht, du sollst Gott dem Herrn allein dienen. Und genau das ist die Botschaft Jesu, das Neue, was Jesus gelehrt hat. Nicht Macht und Machtgelüste auszuleben, sondern du sollst Gott allein dienen. Gott allein dienen. Ihm ging es nicht um weltliche Macht, ihm ging es um das Seelenheil. Und dann erzählt er Lukas Kapitel 12, Vers 32 und so weiter, du kleine Herde. Er schaut nicht auf die Masse. Ihn interessiert auch nicht die Masse. Weißt du, ihn interessiert die Lebensweise. Du kleine Herde, meine Schafe hören meine Stimme. Weißt du, ihm ging es darum, ist unser Leben unter der Herrschaft Gottes oder nicht? Das ist die andere Realität, die er predigte. Das ist das Besondere an Jesus. Geschwister, Jesus ist kein Automat, wo ich oben was reinstecke und unten was raushole. Er ist auch nicht unser Laufbursche, der alles macht. Nein, er will den Willen Gottes in unserem Leben verwirklichen. Um das geht es. Und wir müssen ganz besonders als charismatische, pfingstliche Christen und bibelgläubige Christen, wir müssen einfach zurückkommen, wieder, ich möchte zurückpfeifen und sagen, wir müssen zurückkommen. Wir müssen wieder den Herrn suchen und nicht seine Segnungen. Den Herrn suchen. Nicht, ich brauche mehr Liebe, mehr Geduld, mehr Zeichen und Wunder, mehr Kraft und Autorität. Nein, ich brauche mehr Jesus, mehr Heiligen Geist, mehr Gott. Jesus war nicht selbstsüchtig, suchte es nicht seinen Vorteil. Eine Frage, welche Kirche würde Jesus heute besuchen? Überleg einmal, denk drüber nach. Welche Kirche? Wo würde er sich wohlfühlen? Wo wäre er zu Hause? Weißt du, unter welchen Menschen wäre er zu finden? Und ich habe eines festgestellt, Menschen, die sich Gott unterordnen. Und da suchst, weißt du, die ordnen sich vielleicht ihrer Organisation unter, dem Papst unter oder irgendeinem Pastor oder Priester. Nein, wir müssen lernen, uns Gott unterzuordnen. Das ist das Geheimnis des Lebens. Unterordnung ist mehr als Gehorsam. Also ich gehorche, ich mache alles, was du sagst. Aber Unterordnung ist ganz was anderes, ist Demut. Weißt du, man kann Gehorsam vortäuschen, so, ich erfülle deine Pflicht, sagt der andere Bruder zu Hause, erfülle deine Pflicht. Aber die Früchte und Unterordnung ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Steht zwar nicht so in der Bibel, aber es ist so. Demut. Zum Gehorsam kann man verführt oder gezwungen werden, aber Unterordnung ist eine Frucht des Herzens. Ja, Herr. Yes, Lord. Ja, Herr. Also ist mehr als nur Pflichtbewusstsein. Und Jesus war mehr als gehorsam. Weißt du, er war bereit zu leiden. Er war bereit, ans Kreuz zu gehen und vom Kreuz nicht runterzusteigen. Jesus ließ sich von Gott bestimmen, und zwar freiwillig. Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Er hat sich erniedrigt. Das war Jesus. Das Besondere an ihm. Und es ist toll zu sehen, weißt du, wie Jesus wirklich ist? Nicht die Mächtigen, dass er das, ja, guck mal, sogar der hohe Priester glaubt an mich. Oder der vom Hohen Rat, der Josef von Arimathea oder der Nikodemus. Nein, ihm ging es gar nicht, wer an ihm alles glaubt. Er wusste, wer er ist und was er wollte. Jesus braucht nicht die Anerkennung der Welt. Und zu sein wie Jesus ist es, was mir am Herzen liegt, dass diese Gemeinde, dass die, die das Wort Gottes heute hören, dass die das Wohlwollen Gottes und die Zustimmung Gottes in ihrem Leben haben. Was nützt das alles andere? Deine ganze religiöse Pflichtübungen und diese frommen Klimmzüge. Weißt du, Jesus, er braucht auch keine Verteidigung. Sagt Petrus, steckst du das Schwert in die Scheide. Weißt du, wir denken, wir müssen Jesus verteidigen. Wir müssen Jesus ausleben einfach, nicht verteidigen. Johannes 18, Vers 36, Jesus antwortete, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde. Nun aber ist mein Reich nicht von dieser Welt. Weißt du, Jesu Reich ist nicht von dieser Welt. Ist anders, total anders. Jetzt will ich noch ein paar Gedanken ganz schnell sagen. Weißt du, Jesus erhört, und jetzt bitte halte ich fest, nicht alle Gebete. Er erhört nicht alle Gebete. Auch wenn du denkst jetzt, weißt du, das muss ich, das muss er tun. Gott erfüllt nicht alle Wünsche. Vergiss es, dieses ganze falsche Evangelium. Weißt du, er lässt sich manchmal ganz ohnmächtig. Dreimal habe ich gebeten, sagt Paulus. Und was hat er gesagt? Lass dir an meiner Gnade genügen. Der wahrhaftige Jesus ist anders als dieser Jesus der Kirche. Ich werde jetzt eine Messe für dich lesen, ich werde jetzt ein Gebet für dich sprechen und Gott wird ein Wunder tun und Gott wird es genau das Gegenteil tun. Weißt du, Jesus ist anders als dieser Jesus vieler Christen, also kein Automat und kein Nikolaus, der alle Wünsche erfüllt, die du da irgendwo auf dem Zettel schreibst. Jesus ist der Sohn Gottes. Er tut nicht, was die Juden sagen. Weißt du, sogar nicht einmal, was die Martha sagt. Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Aber der war nicht da. Im Gegenteil, er hat sogar noch gezögert. Er hat noch gewartet. Wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Warum? Weil Jesus ganz was anderes vorhat. Er will größere Herrlichkeit, größere Macht an uns erweisen. Weißt du, er will uns zeigen, dieser Lazarus schläft nur, ich komme und ich werde ihn auferwecken. Weißt du, wenn Jesus wiederkommt, er wird uns auferwecken, Auferstehung, das ist das Besondere an Jesus, was er gebracht hat. Er kommt nicht nur, um zu heilen, sondern er kommt, um aufzuwecken. Aber Herr, wärst du hier gewesen? Martha, wenn du glauben würdest, du würdest die Wunder sehen. Ja, ja, Herr, einmal, vielleicht in der Ewigkeit. Nein, aber Jesus sagt, jetzt, wenn du jetzt glaubst, weißt du, Gott will uns ganz was anderes zeigen, ganz was anderes geben. Er will uns in die Tiefe des Wortes führen, in einem tieferen Glauben. Wir wollen immer so an der Oberfläche des Glaubens schwimmen, aber der Herr will uns weiterbringen, viel weiter. Jesus ist nicht das, was wir uns da vorstellen manchmal. Ich diene dem Herrn Jesus schon einige Jahrzehnte und ich merke immer wieder, weißt du, ich werde nie vergessen, eine Frage, die mich so tief getroffen hat von einem Menschen, den ich gar nicht kenne. Kennst du Jesus? Kennst du Jesus? Zuerst ja, freilich, ich habe Theologie studiert, ich habe Bibel schon x-mal durchgelesen, ich bin ordinierter Pastor, ich bin das und das und das. Kennst du Jesus? Ich bin Christ, Geist getauft, Wasser getauft, Feuer getauft, vielleicht ein bisschen. Aber kennst du Jesus? Und dann liege ich im Bett und der Heilige Geist spricht zu mir, ich bin entsetzt. Ich habe gesagt, Heiland, ja, ich habe dich lieb. Ich lese dein Wort. Ich glaube an dich. Ich habe dich schon erlebt in so vielen Sachen. Aber ob ich dich wirklich kenne? Und weißt du, was passiert ist? Ich bin aus dem Bett rausgestiegen, habe mich hingekniet und habe gesagt, lieber Gott, ich kenne dich nicht. Lieber Heiland, ich kenne dich nicht. Ich möchte dich besser kennenlernen. Und weißt du, was Gott mir gesagt hat? Faste und bete. Faste und bete. Und suche mich. Suche nicht Wunder. Suche nicht Erfolg. Suche nicht irgendwelche Segnungen. Suche mich. Und da fing ich an, Gott zu suchen. Da war ich entsetzt. Jetzt faste ich schon über 30 Tage und passiert gar nichts. Und ich suche Gott und finde Gott nicht. Und so gegen Schluss von 35, 36 am Tag fängt Gott an zu mir zu reden und zeigt mir, was alles mit meinem Leben los ist, was alles korrigiert werden muss, was er noch in meinem Leben tun kann. Und dann fing ich an zu schreiben. Dann bin ich so Schreiberling Gottes geworden. Und dann fing ich an zu schreiben, ein Stück nach dem anderen, was Gott mir also sagt. Und ich muss euch ehrlich sagen, bis heute habe ich noch nicht alles erfüllt von dem, was Gott mir gesagt hat, weil es nicht so leicht ist, weil es nicht so einfach ist. Kennst du mich? Und vielleicht musst dir irgendwie so ein Türke, so ein Moslem oder so ein Atheist dir in den Weg treten. Kennst du Jesus? Weißt du, wir können große Sprüche über Jesus machen und religiös sein und beten. Aber dann plötzlich kennst du Jesus. Saul von Tarsus, er dachte, er kennt Gott, kämpft für Gott, arbeitet für Gott, eifert für Gott. Und dann in Damaskus, plötzlich wird er blind. Und es ist manchmal gut, dass du blind wirst, damit du sehend wirst. Damit du sehend wirst, Jesus ist anders. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Weißt du, du denkst, du kennst Jesus und dann bist du hinter den Christen her und schaust auf den, was der macht und schaust auf die, was die macht und schaust auf jenen, was jener macht. Und ständig, weißt du, ich war ständig kontrolliert, immer so, was machen die anderen? Und mich an anderen orientieren. Kennst du mich? Und ich soll mich nicht auf meinen Vordermann orientieren. Ich muss meinen Weg selber finden. Kennst du mich? Weißt du, plötzlich ist er nicht mehr der liebe Heiland, der Heiler, der große Befreier und Helfer. Kennst du mich? Mich. Und dann sitzt du da. Und weißt du, dann bin ich weggefahren. Und dann habe ich mich auf einen Stein hingesetzt und ich weiß noch wie heute, schaue die untergehende Abendsonne und sage, Heiland, weißt du, man wird älter, man wird reifer und kenne ich dich wirklich, lieber Heiland, kenne ich dich wirklich? Verkaufe alles, was du hast, komm und folge mir nach. Plötzlich wirst du herausgefordert, plötzlich siehst du, ja, die Menschen, an denen du dich orientiert hast, hinter denen du her warst, dann hast du versucht, den zu kopieren, dann hast du versucht, den zu kopieren. Weißt du, wir kopieren gerne Menschen, weil das ist schön und gut, Vorbilder zu haben. Aber plötzlich, du sollst dich nur noch an Jesus orientieren. Plötzlich ihm nachfolgen. Und er kam, um uns Leben und volles Genüge zu geben. Viele Menschen suchen dann, das Reich Israel aufzubauen, irdisches Glück oder irdischen Frieden. Oder wann wird das sein? Wie lange wird das noch gehen? Verstehst du, uns geht es auch so. Wann wirst du das Reich Israel aufrichten? Und dann heißt es nur noch, es gebührt euch nur nicht Tag und Stunde zu wissen, ihr sollt die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und plötzlich wirst du ein ganz anderer Mensch. Dann kam ich aus dieser Zeit heraus, habe ich gesagt, Gott, ich danke dir, dass ich so einen Menschen unter den Weg, dass der mir über den Weg lief, dass der fragt, mich die Frage stellte, kennst du Jesus? Kennst du Jesus? Und ich weiß nicht, wer dir über den Weg mal läuft oder gelaufen ist, aber vielleicht tut es diese Predigt heute Nachmittag. Kennst du Jesus wirklich? Weißt du, du bist in der Gemeinde schon 20 Jahre, aber kennst du Jesus? Er ist anders als die anderen. Weißt du, er hat ganz andere Vorstellungen. Er ist das lebendige Wort Gottes. Er möchte lebendig werden in uns. Er möchte, dass wir jeden Tag etwas von ihm ausleben, Stück für Stück. Als ich das alles dann fertig hatte, meinen Ordner fertig hatte, aufgeschrieben, alles, was Gott mir gezeigt und gesagt hat, dann habe ich gesagt, das schaffe ich gar nicht. Dann sagte der Herr, du musst es auch dich gar nicht bemühen, ich werde es tun. Ich gebe das Wollen und ich gebe dir auch das Vollbringen. Ich bin der Anfänger und der Vollender. Aber du musst wissen, was ich alles noch mit dir vorhabe. Nicht, was ich mit anderen vorhabe, sondern was Gott mit mir vorhat. Auf das geht es. Auf das, was ich gestern am Sonntag euch über Jona gesagt habe. Was Gott mit einem vorhat, nicht was er mit den anderen vorhat, mit Berlin, mit Deutschland und mit der Gemeinde und mit den Christen, was er mit mir vorhat. Puh. Dann sagst du, lieber Heiland. Und dann geht es dir genauso wie dem Bruder Petrus. Und er weinte bitterlich, hat geglaubt, er kann's. Und hat gemerkt, dass er es nicht kann. Jesus ist total anders. Kompromisslos. Jesus, er war stille, ruhig. Und ich denke, das ist es, was wir von Jesus lernen können. Kennst du Jesus? Ruhiger werden. Ruhiger in unserem religiösen Eifer. Ich glaube, ich kann's. Nein, wenn der Geist dir nicht Gnade schenkt, kannst du es nicht. Wir brauchen die Hilfe des Heiligen Geistes. Und es geschieht nicht durch Hirn oder Kraft, sondern durch meinen Geist. Weißt du, und plötzlich merkst du, Jesus ist total anders. Füchse haben Gruben, Vögel haben Nester, aber das Menschensohn hat nicht einmal einen Platz, wo er sein Haupt hinlegt. Und diesem Jesus soll ich jetzt nachfolgen. Ich weiß gar nicht, wie es morgen weitergeht. Unbequem, unpopulär. Kennst du Jesus? Komisch. Weißt du, überall, wo du, sobald du anfängst, ernst mit Jesus zu machen, kriegst du Probleme. Das ist noch, das wollte ich ganz schnell sagen. Was? Du wirst fanatisch. Du übertreibst es. Aber du willst ja in den Himmel kommen. Und das ist genau das, was wir wollen. Weißt du, plötzlich werden die guten Menschen böse Menschen. Die greifen dich an, verleumden dich und unterstellen dir alles Mögliche. Jesus ist total anders, anders als die anderen. Er tritt uns in den Weg und sagt, ich will dich haben, mein Kind. Dein Herz, deine Zeit, deine Kraft. Auch wenn sie noch so schwach ist, auch wenn du noch so unfähig bist. Ich will sogar deine Unfähigkeiten haben, damit ich was daraus mache. Und da bin ich so verblüfft, wie Gott dann unsere Unfähigkeiten nimmt und aus uns was macht. Das ist Jesus. Plötzlich werden wir in einem ganz anderen Zustand versetzt durch ihn. Lass mich ganz schnell noch weitergehen. Ich will ein paar Gedanken noch zum Schluss. Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Jünger würden streiten. Und plötzlich ging's. Und als ich das gelernt habe, kennst du Jesus, und das, als er mir begegnete, dann ging's mir nicht um die große Gemeinde, um die riesigen Massen und wie viele Leute du bekehrst, wie viele Leute du zum Glauben führst, wie viele Leute du taufst, wie viele Leute du beerdigst, was weiß ich was. Das geht gar nicht. Da geht's plötzlich um dich selber. Mein Reich ist nicht von dieser Welt, sondern ist inwendig in euch. Und da lernst du etwas Großes. Noch Johannes 10, Vers 18. Niemand kann mir das Leben nehmen, sagt Jesus. Und dir nimmt auch niemand das Leben, glaub mir das. Und niemand will dein Leben dir nehmen. Also hör mal, das ist, was Jesus sagt. Niemand kann mir mein Leben nehmen, aber ich gebe es freiwillig hin. Und genau das ist, was Jesus sucht. Das ist, was er gepredigt hat, das ist, was er gelehrt hat. Niemand nimmt mir das Leben. Ich gebe es freiwillig hin. Ich habe die Macht und die Freiheit, es hinzugeben, aber auch wieder zu mir zu nehmen. Ich habe die Macht. Und das ist der Auftrag, den mir mein Vater gegeben hat. Und du hast auch den Auftrag, dein Leben will dir niemand nehmen. Du kannst leben dein Leben, kannst gestalten dein Leben, kannst leben dein Leben, wie du willst, genießen dein Leben so stark, wie du willst. Aber weißt du, der Vater hat ganz was anderes mit dir vor. Und Jesus verkündigt seinen Jüngern und sagt, was kommt und so weiter. Und dann sagt er, ich werde auferstehen. Und das ist das Neue, das ist das Besondere, das ist das Andere an Jesus, die Auferstehung. Er sagt seinen Jüngern voraus, ich werde auferstehen. Und weißt du, das ist, was der Heilige Geist mich gelehrt hat. Wir müssen als Weizenkorn in die Erde fallen und sterben. Und das ist so unangenehm, das ist so unangenehm, zu sterben. Aber aus diesem einen Weizenkorn werden plötzlich, wenn es gutes Korn ist, werden 10 Körner werden. Wir werden für uns verzehnfachen. Die Auferstehung. Und das ist die Botschaft, die Jesus predigte. Das ist das Besondere an Jesus. Er sagt, wenn du in meinem Namen etwas tust, etwas gibst, etwas machst, guck mal, diese Zucchinis hier. Guck mal, die Leute haben das gesät und die haben versorgen die ganze Gemeinde mit Zucchinis und können die Zucchinis haben. Weißt du, die sehen das aus und die wachsen. Es muss nur in die Erde und dann kommen solche Klotze raus und solche Kürbisse. Es muss nur in die Erde rein. Und du sagst ja, aber das tut mir so leid und so weh und es ist so schmerzlich. Aber genau das ist, was Jesus lehrte. Das war das Besondere an ihm. Sterben und dann wirst du auferstehen. Verlieren und du wirst gewinnen. Aufgeben und du wirst bekommen. Und je mehr wir das tun, desto größer werden die Kürbisse. Die Zucchinis oder was es auch immer ist. Also, Jesus ist das Besondere. Er kann, was andere nicht können. Er kann, was andere nicht können. Und er hat uns gezeigt, auch du, mein Kind, auch du, wenn du dich mit mir vereinst, wenn du dich mit mir verbindest, kannst du Dinge von tun, die du nicht einmal geträumt hast, dass du tun kannst. Fang an, das zu entdecken in deinem persönlichen Leben. Jesus, sobald du dich mit Jesus verbindest, bist du mit dem Starken zusammen, mit dem Mächtigen, der alle Gewalt ist gegeben im Himmel, auf Erden und unter der Erde. Dann kannst du die tragen, die du fast unter denen du fast zerbrechen würdest. Du kannst die verstehen, die überhaupt nicht verständlich sind. Die reden und reden und reden und reden und reden und mit denen kannst du nichts anfangen und so weiter. Dann kannst du aber die verstehen und du sagst, hör mal, dein Problem ist ganz was anders. Und dann kommst du auf den Kern, dann kommst du zu der Botschaft, das, was wirklich die Sache ist. Weißt du, da plötzlich triffst du ins Schwarze. Aber zuerst einmal, du kannst, und Gott lehrt dich. Gott lehrt dich, und das lernen wir vom Heiland. Du musst zuerst mal viele Dinge um dich herum gefallen lassen. Den ganzen Misthaufen. Den ganzen Unfug. Das ganze Unkraut. Und dann plötzlich kommt der Geist des Herrn. Und das ein Satz. Und das schlägt durch. Ein Satz. Ein Wort. Ein Gedanke. Du musst Geduld haben. Und das ist die Kraft der Auferstehung. Weißt du, manche Leute warten, bis sie auferstehen, bis der Ton der Posaune erschallt und so weiter und Christus in Wolken des Himmels kommt. So lange musst du gar nicht warten. Du musst nur geduldig sein. Und plötzlich kommt der Geist des Herrn auf dir und plötzlich explodierst du, platzt mittendrin in den Satz hinein und sagst, halt, das ist so. Und sagst die Wahrheit. Und die Dinge verändern sich. Und so war Jesus. Die wollten in den Abhang hinunterstürzen und er geht mitten durch sie hindurch. Und das ist das Geheimnis eines christlichen Lebens, mitten durch sie hindurch zu gehen. Durch die böse Wichte, durch die Ganoven, durch die Mafiosis, durch all diese ganzen Leute, die also so bitter und böse sind. Wir leben in der Welt. Die Welt ist im Argen, Leute. Die Welt ist im Argen. Und wir müssen damit fertig werden mit dem Unkraut. Und jetzt setz ich mich durch. Im Namen Jesu. Und wenn ich so durch die Straßen manchmal fahre, mitten auf dem Betonpflaster kommen so Pflänzchen durch. Das ist erstaunlich. So ein Samenkorn, wie stark das ist, bringt sogar Beton zum Platzen. Bruder, Schwester, wenn der Heilige Geist in dir kommt, bringst du das härteste Stahlbeton zum Platzen und du setzt dich durch in der Kraft des Heiligen Geistes. Und das ist Christenleben. Und das hat Jesus getan. Er war allein, er war der Erste, aber guck mal, wir haben heute 1,3 Milliarden Christen, angeblich. So, können auch mehr oder können ein paar weniger sein, spielt keine Rolle. Aber auf jeden Fall, die an Jesus Christus glauben und die an Jesus nicht mehr vorbeikommen können. Du kannst dich an Jesus nicht mehr vorbeimogeln, niemand kommt an Jesus vorbei. Alle müssen wenigstens Weihnachten, Ostern oder Pfingsten, die müssen sich mit den Gedanken Jesu auseinandersetzen. Das ist nicht die Kirche, nein, das ist die Macht Jesu. Engel predigen das. Weißt du, die Weihnachten predigt vielleicht keiner, kein Pfarrer das Evangelium, aber die Engel predigen im Supermarkt das Evangelium. Süßer die Glocken, die klingen. Oder fröhliche. Und so weiter. Weißt du, die predigen und plötzlich, und selbst wenn der nicht glaubt, aber irgendwo wird er sentimental und irgendwo öffnet er sich für Gott. Und wer weiß, wann Gottes Stunde für den einen und den anderen geschlagen hat. So wie für mich damals die Stunde schlug, kennst du Jesus? So schlägt für jemand anders woanders die Stunde Gottes. Jeder hat so seine besondere Stunde Gottes, dieser Tag X, der kommt, wo Gott uns begegnet, wo Gott uns in die Enge nimmt, wo Gott uns in die Schule nimmt, wo Gott anfängt mit einem zu reden, von Angesicht zu Angesicht. Nicht nur von Hören und Sagen und von hinten irgendwo, nein, von Hören und Sagen. Und so kam Jesus. Plötzlich ist er da. Keiner hat geglaubt, keiner hat gewollt, keiner hat erwartet. Jerusalem erschrickt und Herodes mit ihm oder mit ihm ganz Jerusalem. Als die Weisen kommen, wo ist der neugeborene König der Juden? Er ist da. Halleluja. Lass uns aufstehen und lass uns ins Gebet gehen. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du da bist und dass du uns begegnest in jeder Situation, wo wir sind. Herr, du gehst an niemand vorbei. Niemand stößt du hinaus. Niemand verachtest du. Du bist ein Meister gewesen, der sich um die Menschen gekümmert hat. Und du hast Menschen gedient, ob sie besessen waren, ob sie aussätzig waren, ob sie arm waren, ob sie verachtet waren, was sie auch immer waren, ob sie Pharisäer waren oder ob sie edle Leute waren. Du hast sie alle angenommen. Du hast keine Ausnahme gemacht. Du bist sogar zu Pharisäer zum Essen gegangen und sogar zu den Sündern und zum Zachäus. Herr, du warst was ganz Besonderes und gib uns ein Herz wie deins und dass wir dich noch viel, viel besser kennenlernen. Ich segne die Gemeinde, ich segne die, dein Wort heute gehört haben und lass dein Wort weiterwirken, dass die Menschen, deine Kinder dich noch besser kennenlernen auf dem Nachhauseweg. Dass sie dich noch besser kennenlernen heute Nacht, beim Schlafen, im Traum. Herr, du hast so viele Menschen schon im Traum, in dem Alten Testament und auch im Neuen Testament geredet. Und du kannst uns alle noch umkrempeln. Wir sind noch veränderbar. Wir sind noch belehrbar, Herr. Ich danke dir, dass du deinen Geist uns gibst und dein Geist uns in alle Wahrheit hineinführen wird. In Jesu Namen. Halleluja. Ich segne dein Volk. Amen.